Leute, es ist wieder Zeit für eine neue Folge No Country for Old Nerds. Gute Tim.
Gute Tobi.
In der dritten Folge unseres Endor-Specials tauchen wir sehr tief in den dritten Akt von Endor ein. Also die Folgen 7, 8 und 9 der zweiten Staffel. Diese Episoden markieren diesmal einen Wendepunkt, denn wir sehen zum einen, wie sich die Rebellion noch stärker formiert, wie wirklich die erste Infrastruktur zu sehen ist, wie das Ganze wirklich, das Haus der Rebellion sich immer mehr aufbaut. Zu dem Preis von sehr vielen Opfern, die wir ebenfalls ertragen und verkraften müssen. Und das Imperium zeigt in diesen Folgen definitiv sein wahres Gesicht, seine hässliche Fratze schaut uns sehr oft ins Gesicht. Und darüber hinaus können wir sehen, wie Cassian langsam immer mehr den Weg zur Legende, will ich es mal nennen, beschreitet. Wir sehen, dass Mon Mothma Staatsfeind Nummer 1 wird. Und wir als Fans, glaube ich, kann ich sagen, Tim, fragen uns jede Woche immer mehr und jede Woche aufs Neue, wie viel besser kann diese Serie eigentlich noch werden?
Das fragen wir uns wirklich jede Woche. Also das kann man safe sagen.
Ja, und wir, das ist jetzt auch nicht einfach so dahingesagt, sondern ganz ehrlich, Leute, du erlebst einen Akt, denkst dir, wow, das war unfassbar. Nächste Woche legen die noch einen drauf und du sitzt wieder da und denkst dir, geht das wirklich noch besser? Und ja, dann kommt noch eine Woche und es geht nochmal ein Level hoch. Naja, aber bevor wir jetzt auf Lichtgeschwindigkeit gehen, noch ein wichtiger Hinweis zu Beginn. In dieser Folge werdet ihr auch schon wie in den letzten zwei Andor-Specials jede Menge Spoiler von uns zu hören bekommen. Und zwar mehr als alle Nachrichten, die in der Nachrichtenzentrale vom ISB durch die Gegend fliegen. Das heißt, wenn ihr Andor Akt 3 noch nicht gesehen habt, dann holt das nach und kommt danach wieder zurück, damit wir gemeinsam in die Schlacht ziehen können. Und mit diesen Worten, ihr wurdet gewarnt. Tim, without any further ado, legt den Schalter um, gib Gas und lass uns reinstarten.
Auf Lichtgeschwindigkeit
geht yes, heute Sir. Los.
Ich denke mal, ich habe die drei neuen Folgen geguckt und habe mir gedacht, oh nein, ob der Tobias das überlebt. Also ich habe mir eigentlich weniger Sorgen um die Rebellion gemacht, als der Gesundheitszustand, weil ich springe von der Couch auf den Schrank, zwischen Gänsehaut, bis mir die Haut abfällt, weinend, lachend, ich habe dich in allen Lebenslagen innerhalb von 30 Minuten gesehen, wie so dieses Meme, wenn einer so in die Decke beißt vor Angst und so, vor Anspannung. Also ich hatte schon ein bisschen Sorge um deinen Gesundheitszustand nach den drei Folgen. War auch dann froh, wie du dich gemeldet hast, dass du es überlebt hast. Also von daher beamen wir jetzt, wie es der Baby gesagt hat, direkt mal auf beamen. Das ist ja aus einem komplett anderen Universe. Aber wir gehen mal auf Lichtgeschwindigkeit, was Euphorisierungsgrad anbelangt, oder?
Absolut. Also du hast recht, ich musste die Folgen ja aufgrund beruflichen Verpflichtungen, konnte ich sie nicht am Mittwoch gucken und musste das Ganze dann auf den Donnerstag verschieben. Und habe dann alle drei Folgen bis nachts um 2:30 mir angeguckt, obwohl ich nach einem echt langen Arbeitstag eigentlich komplett am Arsch war. Aber ich habe mir gedacht, nee, ist Andor, das musst du durchziehen. Hab's geguckt und ja, wie du richtig vermutet hast, habe ich am Ende sabbernd auf dem Boden gelegen und konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen, weil diese drei Folgen so intensiv waren, mir so krass in die Seele unter die Haut gegangen sind. Ich hatte offenen Mund, ne, Kinn auf dem Boden Momente. Ich habe Momente gehabt, wo mir das Pipi in den Augen stand. Es war alles dabei.
Emotionale Achterbahnfahrt für dich.
Absolut. Und
also ich will jetzt ja nicht nur sagen für dich, also da muss man ja sein Herz an den Teufel verkauft haben, dass man da nicht ein bisschen mitgeht bei der ganzen Geschichte. Ne?
Also, ja klar, du sagst das, ne? Man kann eigentlich gar nicht anders als mitfühlen. Und ich finde, Tony Gilroy und die ganze Crew macht es uns auch relativ leicht, emotional gefangen zu werden, ne? Weil, ja, ich glaube, der Tony Gilroy hatte das in einem Interview, genau, der Tony Gilroy, also der, ne, wurde gefragt, was denn eigentlich Andor so special macht und warum er glaubt, dass so viele Leute das jetzt gerade so besonders hoch schätzen und so hochloben, woran das liegen würde. Und da hat der Tony Gilroy gesagt, naja, ich kann das jetzt nicht genau an einer Sache festmachen, aber ich glaube, wir haben einen so riesigen Cast, wir haben so viele unterschiedliche Charaktere, dass halt für jeden was dabei ist. Also es gibt mindestens eine Person, mit der du dich identifizieren kannst, mit der du mitfieberst. Das also war so seine Idee.
Ich muss ja sagen, ich muss dem Tony Gilroy da mal ein bisschen widersprechen oder auch so ein bisschen da einhaken, das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Weil für mich ist der emotionale Moment, jeder dieser drei Episoden, die uns da jede Woche erreicht haben bis jetzt, ist der emotionale Moment immer, wenn die drei Episoden rum sind. Und das spitzt sich jetzt immer mehr zu. Gerade jetzt nach den nächsten drei wird er sehr schlimm, mein emotionaler Moment. Weil er besteht nämlich daraus, dass es dann rum ist und dass auch kein weiteres Andor geben will. Und dass auch Tony Gilroy gesagt hat, dass er nichts mehr in die Richtung machen will. Und jetzt komme ich zu dem Punkt.
Richtig.
Weil eben also erst nicht mal, genug ja. Leute das gucken. Weil der Mainstream das eigentlich nicht sehen will. Ich hatte, wir waren am Donnerstagabend im Kino, Kinoabend mit den Jungs, Grüße an alle. Und mein geschätzter Freund Andi hat das auch nochmal sehr treffend gesagt. Man muss immer mal dran denken, wir sind die Bubble an der Stelle.
Wir sind die Bubble.
Hier meine ich jetzt unsere geschätzten Zuhörer, alle, die Herz und Seele in solche Sachen legen und die Filme, Serien und so immer noch als eine Art Kunstform ansehen und nicht nur als leichte Unterhaltung TikTok 2.0 genau. So ungefähr. Und leider muss man sagen, man merkt es jetzt schon, das Interesse an Andor hat schon stark nachgelassen. Also jetzt nicht bei uns, ne?
Es war auch in der ersten Staffel von den Einschaltquoten her noch nicht so nicht hoch, ne?
Und nachdem der Andi das gesagt hatte, wie wir da ins Kino gefahren sind, habe ich da auch noch dann länger darauf rumgedacht. Er hat da schon voll und ganz recht. Man betrachtet das immer aus unserer Hype-Blase raus, die das mega gut finden, die das als mega gut gemachte Unterhaltung ansehen. Und ich denke mal, zu dem großen Review, wenn wir ja dann Ende nächster Woche kommen.
Aber
es ist halt wirklich leider so, dass dann lieber nochmal ein, keine Ahnung, Echo Light 2 Season geplant wird. Oder
das kann aber nicht sein, das haben wir platt gemacht. Das
kommt jetzt wahrscheinlich eher nochmal, als dass die den Tony Gilroy nochmal irgendwas in dem Kanon da machen lassen. Oder wie du ja schon gesagt hast, dass sie nochmal eine zweite Obi-Wan-Staffel machen wollen.
Er hat auch, weil wir es jetzt gerade hatten, also es gab dieses Interview, da ist er halt gefragt worden, es wurde quasi gesagt, hey, ja, es gibt total viele Leute, die auf dieses andere Star Wars, was du da gerade machst, total stehen und das als was sehr Besonderes empfinden. Wie ist denn die Chance, dass du weitermachst? Und er hat halt gesagt, also ich bin kein Multitasker, ich kann nur an einer Sache zur gleichen Zeit arbeiten, ich muss voll in den Fokus gehen. Und interessant mal vielleicht für euch da draußen zu erfahren, was der Tony Gilroy meint mit in Fokus gehen. Die Schauspieler, das Cast hat erzählt, dass der quasi zu allen möglichen Zeiten, also nicht belästigend oder nicht nervig, sondern auf coole Art und Weise, hat der ständig bei denen zu Hause angerufen. Also es war ganz normal, dass am Sonntagabend um 8:30 der Tony Gilroy anruft und sagt...
Sagen das nicht alle Stalker von sich selbst, dass sie das auf coole Art und Weise machen?
Ja, ich glaube das denen jetzt aber auch mal.
Ich immer glaube ich im Auge des Betrachters, wenn er sagt, dass das eine coole Art und Weise ist.
Also hast du natürlich recht. Ich glaube, in dem Fall aber schon, weil auch die ganzen Actor erklärt haben, wie diese Telefongespräche verlaufen sind. Also der hat wirklich dann um 8:30 angerufen, hat gesagt, ich habe jetzt gerade 2 Stunden hier auf dem Story-Arc von der Bix rumgedacht, hier, ich brauche mal deine Meinung. Was sagst denn du? Und die ganzen Actors haben
halt gesagt... Halt die Schnauze und ruf mich nachts aber an.
Ja, also das wäre Variante A. Tatsächlich haben die aber alle gesagt, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich Actor und Writer überhaupt miteinander gut verstehen oder viel Kontakt haben, wenn etwas gedreht oder gefilmt wird. Und es ist eigentlich ein seltener Glücksfall, dass sie sich hier so inkludiert gefragt gefühlt haben, weil das nicht der Standard ist. Und das wussten die wohl alle sehr zu schätzen. Und deswegen ist auch ihr kreativer Anteil am Skript und an dem, was wir am Ende sehen, nicht wegzureden, ne? Oder nicht klein zu halten. Das heißt, wir haben ja nicht nur ein paar Writer gehabt und Produzenten oder Regisseure, die gesagt haben, so machen wir das, sondern die Leute, die die Rollen letztendlich spielen, waren hier auch sehr wohl stark involviert.
Ja, das
und das ist und toll. Merkt
ich glaube, das merkt man auch. Also man merkt, dass hier dieser Cast, der hier zusammengeholt wurde, dass die da alle durchaus Bock drauf haben, was man ja bei anderen Disney-Produktionen oder auch, wir müssen ja nicht immer nur auf Disney rumrennen, man sieht es ja bei anderen Serienproduktionen, wenn dann aus der Not raus nochmal eine 2., 3. und 27. Staffel von irgendwas gemacht werden muss. Mhm. Und du merkst schon so am Acting und was da so passiert, die Leute, die da mitmachen, die machen das nur, damit sie nicht mit dem Hut rumgehen müssen. So ungefähr. Also,
Ich hätte, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, als nach langer Zeit die Fortsetzung von Dexter rauskam, ne? New Blood hieß das, ne, mit seinem Sohnemann und so. Da war man natürlich froh, dass man erstmal nach überhaupt wieder was von Dexter bekommt, aber inhaltlich war das nicht so gut. Und dann kam ja letztes Jahr plötzlich nochmal dieses Spin-off, wo wir Dexter sehen, wenn er jung wird, ne, jung ist und erst zum Serienkiller wird, was extrem stark war und wieder total diese Dexter-Vibes hatte. Da sieht man ganz gut, kann klappen oder kann halt nicht klappen.
Ja. Und hier bei Andor merkt man ja, dass sich ja auch viele aus dem Cast da ja auch finanziell mit involviert haben, ne? Also wenn man mal die Credits am Ende liest und dass die Leute da schon Bock drauf hatten, ne?
Also auch total. Also ich habe jetzt wirklich ganz viel so BAFTA-Interviews oder wenn die auf irgendwelchen Comic-Messen waren, so habe ich mir relativ viele Panels von denen in den letzten Tagen angeguckt und die haben alle durch die Bank halt gesagt, dass das für sie schon ein sehr großes Glück war, da mitmachen zu dürfen. Und denen scheint allen sehr stark bewusst zu sein, was für einen Stellenwert das hat, was die da machen. Ja. Also das ist denen schon sehr bewusst, was die da erschaffen. Und witzig war, das schicke ich dir noch, das wollte ich dir gestern schicken, aber hab's aber vergessen, die machen mit denen so ein Star Wars Trivia Quiz. Und da müssen die halt echt so Star Wars-Fragen, teilweise auch sehr einfache Fragen beantworten. Und es ist halt super lustig zu sehen, wenn die es halt nicht wissen. Ja, das musst du dir unbedingt angucken. Meinst du,
wir sind da gefeit davor, dass wir das alles wissen?
Ich habe mitgerätselt und ich muss sagen,
was wir Schnitzer eingebaut haben manchmal.
Ja, ich will uns damit nicht selbst erhöhen. Ich wollte sagen, es ist cool, die Leute von die Schauspielern auch mal mit diesem Star Wars-Quizzing zu sehen. Es hat Spaß gemacht, es war einfach lustig. Weißt du, die müssen immer in Dreiergruppen die Fragen beantworten und dann haben die ja auch unterschiedliche Meinungen, was das ist. Da werden sie zum Beispiel gefragt, was ist Lukes Callsign von dem Wing, mit dem er fliegt, als er den Angriff auf den Todesstern fliegt, ne? Also gelb 1, rot 5 und so weiter und so fort. Und guck's dir an, oder guckt's euch an, es ist sehr lustig. Einfach Star Wars Trivia Quiz Andor suchen, dann findet ihr es bei YouTube gleich.
Genau, jetzt sind wir so ein bisschen abgedriftet aus dem Emotionalen raus, weil wir auch direkt wieder emotional geworden sind.
Ja.
Und mich das auch wirklich, nachdem wir darüber gesprochen hatten am Donnerstag, mich das wirklich nachhaltig beschäftigt hat. Was sollte, also für mich ist nicht nachvollziehbar, was sollte denn jemand, der Bock auf Star Wars hat, an diesen zwei Staffeln scheiße finden? Und dann kommen halt wirklich so Sachen wie, ja, was fanden denn Leute an den Mechaglorianern und Laserschwert schwingenden Dullis an Episode 7, 8 und 9 geil halt, ne? Wenn du das dann so auf einen Haufen wirfst und dann überlegst, wer von denen würden jetzt eher ins Kino gehen und mit was macht denn Disney dann, oder wir müssen ja nicht immer auf Disney rumhauen, mit was machen denn die großen Franchises ihren Umsatz, ne? Dann sind das halt Leute, die sagen, oh geil, an Weihnachten läuft irgendein Star Wars Film, egal um was es da geht, da gehe ich rein. Und das ist halt, da muss ich am Andi wie so oft recht geben, man hat es immer nicht auf dem Schirm. Man hat es immer nicht auf dem Schirm, dass man da nicht der, man ist da halt wirklich die kleine Bubble an der Stelle, die das Herz in sowas reinhängt halt, ne?
Das sind wir auf jeden Fall und bei Andor kann man wirklich von einer Bubble reden. Ich glaube, es gibt, oder wir sehen es ja auch, wenn du mal bei YouTube guckst, es gibt schon bestimmt mehr Reviews zu Echo Scheit und Co., als wir zu Andor finden. Da war es bis vor ein paar Tagen auch noch relativ rar. Ich habe gestern Abend dann nochmal geguckt und habe gesehen, okay, da haben eine ganze Menge an Content Creators jetzt nachgelegt. Aber das Interessante ist, und das fällt mir besonders bei Andor auf, normalerweise hast du dieses klassische GameStar-artige, gut strukturierte, gut organisierte Review oder auch von anderen Kanälen. Und da wird mehr oder minder ja einfach nur nochmal der Inhalt der Folge größtenteils nacherzählt und mit so ein paar Konnotationen versehen. Bei Andor aber sind die meisten Videos viel tiefgängiger. Ich habe gestern eins geguckt von einem, der nur die Architektur bespricht von den Andor-Folgen und sagt, was die ausdrückt. Also ganz interessant, mal von der Perspektive drauf zu gucken. Andere beschäftigen sich wieder mit komplett anderen Aspekten, zum Beispiel mit den Medien, ne? Weil wir sehen ja auch in Folge 8 verschiedene Berichterstattungen von den TV-Kanälen, wie wir das ja auch aus dem echten Leben gewohnt sind. Und das sind alles Propagandisten, ne? Das sind alles gekaufte Medien. Da ist kein freies News-Magazin sozusagen mit dabei. Aber da kommen wir später noch zu. Um zurückzukommen, wir sind auf jeden Fall in der Bubble. In einer der schönsten, was Entertainment angeht, überhaupt jemals. Aber es ist auch teilweise kurios, weil diese Serie muss über ihre eigene Qualität, die muss die nicht anpreisen. Die ist offensichtlich in jeder Hinsicht. Und haben die Leute einfach nicht Lust auf sowas verkopftes Zeug, wo man zwischen den Zeilen selber viel mitdenken muss und ja darüber vielleicht auch ein bisschen mehr nachdenken muss. Also, dass man sich nicht nur so berieseln lässt, sondern dass das mehr wirklich wie so ein kulturelles Erlebnis ist, diese Serie zu sehen, die einen, auch wenn der Bildschirm aus ist, immer weiter beschäftigt. Also du kannst dir vorstellen, nachdem ich Episode 9 gesehen habe, da ist bei mir nichts mehr mit Schlafen gewesen oder so, gar nichts mehr.
Das kann ich mir bei dir sehr gut vorstellen sogar.
Ey, die Rede von dem Mon Mothma, wir kommen noch dazu. Ich will nichts vorwegnehmen, lass uns zurückkehren zum Strang der Dinge.
Und zwar nämlich der typische Podcast-Satz ist, da kommen wir noch dazu. Und dann kommen wir
auch dazu. Ich glaube, den benutzen wir öfter mal, oder?
Ja, am Schaffen. Hab da schon auch Feedback dazu bekommen von der einen oder anderen Person, die mir sehr nahe steht, dass wir das öfter mal sagen.
Und weiter öfter sagen sollen oder reduzieren sollen?
Darum ging es jetzt nicht. Es ging eher darum, dass man da, dass das auch in anderen Podcasts oft erwähnt wird und dann nicht erwähnt wird.
Ach so, und dass man es dann sagt, aber dann nicht macht.
Genau.
Okay. Dann lass uns mal was machen. Und zwar wäre ich damit einverstanden, auf Yavin 4 zu springen. Damit geht es ja relativ früh los in Episode 7 mit dem Titel Messenger oder Bote zu Deutsch. Was kriegen wir zu sehen? Wir sind auf Yavin unterwegs, wo Yavin 4, wo die Rebellenbasis am Entstehen ist. Und ich sehe wieder Kisten durch die Gegend gefahren werden, wie irgendwelche Dinge zusammengeschweißt werden, die, keine Ahnung, die Markierung auf den Raumschifflandeplätzen noch mit weißer Farbe auf den Boden gepinselt wird. Du siehst, wie die Rebellenbasis, die dir so vertraut ist als Star Wars-Fan, entsteht. Und da geht dir das Herz auf. Das ist ein Moment, das ist einfach nur schön. Und du guckst fasziniert zu und denkst dir, wow, ist das geil. Und oder ging es dir auch so? Also ich war echt so, wow. Wie cool ist das denn?
Ja, ich bin da nicht so leicht begeisterungsfähig wie du, aber ich fand es schon cool. Also, dass man dann mal so sieht, okay, wir sind jetzt hier in so einem Kapitel drin, was irgendwo passiert ist, bevor unsere Favorite Star Wars-Filme irgendwann an den Start gegangen sind. Und so diese, ja. Ich meine, wir kennen das Thema, ja, ne? Erkläre irgendwas und du nimmst ihm den Zauber halt, ne?
Das ist absolut.
Ja, das ist ja die Überschrift über vielen Themen, die wir schon zu Tode diskutiert haben hier. Das hatte ich jetzt bis jetzt bei Endor hier noch gar nicht. Und auch da bei Yavin, du siehst jetzt, okay, da formt sich jetzt so ein Rebellentrupp. Ein bekannter Rebellentrupp, sind ja auch bekannte Gesichter dabei, mehr oder weniger. Ne? Und du weißt ja dann, wo sich das alles hinbewegt. Aber es fühlt sich nicht an wie bei, ach, sie fliegen alleine. Ja, dann nennen wir sie doch Solo. So hat es überhaupt nicht angefühlt, oder?
Ja. Nee, also so überhaupt nicht.
Mit dem Knüppel ins Gesicht an zu sagen, hier, Idioten da draußen, die bauen da gerade so ein Rebellending, das dann später wichtig wird. Das meinen die nicht. Also wenn du das guckst, ob du jetzt weißt, was auf Yavin ist oder nicht, es ist nicht mit dem Gummiknüppel ins Gesicht. Das fand ich super. Und das ist bei der ganzen Andor-Serie eigentlich, dass viele Anspielungen oder viele Vorbereitungen auf spätere, sehr geliebte Ereignisse kommen, die aber nicht so plakativ sind,
muss ich sagen. Bin ich, unterschreibe ich komplett.
Aber es hat mir auch gut gefallen.
Ja, ich fand halt, es war halt so realistisch natürlich.
Warum im Dschungel auf Yavin Buchen stehen? Das hat mich ein bisschen irritiert.
Das hat wahrscheinlich irgendjemand
von Wald- und Wiesenfreund. Warum stehen da Buchen? Aber gut, ein anderes Thema müssen wir uns vielleicht nochmal.
Wurde von Leuten, die von anderen Planeten kamen, mit eingeschleppt.
Ja.
So ein bisschen wie bei den Conquistadores damals, ne?
Ja, das kann sein. Gut, aber wir wollen jetzt nicht in Fauna und Flora der Planeten abschweifen, aber das...
Da hätten wir was zu tun.
Aber ich habe heimischen Fauna und Flora schon nicht aus.
Was ich spannend fand, ja, da hast du recht, übrigens, apropos, ich habe aus demselben Grund, weil ich mich da auch nicht so gut auskenne, wenn ich hier so joggen gehe oder auch öfter mal durchs Feld spaziere und einen Podcast dazu höre, sehe ich ja oft irgendwie Pflanzen, die mich auch interessieren und weiß dann nicht, was ist. Und mit Google geht das auch. Aber ich habe mir so eine Flora Incognita App geholt, mit der man dann mit einem Clips sofort rausfindet, was das ist. Also falls ihr auch gerne mal draußen spaziert und einen Podcast hört und euch dafür interessiert, Flora Incognita kann ich da empfehlen. Da findet man es schnell raus. Ob das auf Yavin 4 funktioniert, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht.
Ja, nicht, wenn man es rausfindet.
Genau. Zurück auf Yavin 4. Wir sehen diesen coolen Anfang. Alles ist im Aufbruch. Es gibt einem so eine Aufbruchsstimmung auch, ne? So eine Energie. Ah, da wird jetzt was zusammengebaut. Ein Bollwerk gegen das Böse, in Anführungszeichen. Weil Andor lehrt uns ja gerade, dass es eben nicht das reine Böse gibt, sondern Böse gibt, sondern nur das Graue. Und ja, du siehst das entstehen. Und dann, was wir als nächstes sehen, erstmal Cassian ist kaputt. Er steht bei sich auf der Veranda vor seinem kleinen, schönen Zelthäuschen, was übrigens total nett aussieht. Ich würde da auch sofort einziehen wollen.
Hat ein bisschen was vom Auenland gehabt mit der runden Tür, oder?
Ich habe denselben Gedanken gehabt. Ich habe das gesehen und dachte, gleich klopft er an, sagt, aufmachen, Drogenfahndung. Ne, so sinnlos in Mittelerde, aber gut, für die Kenner. Ja, da gibt es doch dieses uralte Ding. Ne?
Brauchen wir drauf eingehen.
Sie wissen Bescheid.
Ja. Backen genau. Ist vorbei, du Spassi.
Ja, ich bin... Und dann alle da draußen, die jetzt auch gelacht haben, ja, es war genauso geil, wie wir es damals gesehen haben. Wenn man es
heute nochmal guckt, ist es gar nicht mehr so lustig.
Ich finde es immer noch gut, aber klar, lachst du dich nicht mehr so spontan kaputt, wie wenn du jünger warst. Gabba Gandalf mit meiner 5000 Watt Base Machine.
Ja, wir kommen komplett vom Weg ab. Ich sehe das schon, dass es eine 7-Stunden-Folge gibt.
Ich bin mir gar nicht sicher,
ob wir fertig sind mit der Folge, bis die nächsten 3 Episoden kommen.
Da knüpfen wir nahtlos an und ziehen durch.
Wir müssen uns beide anfangen jetzt.
Da hast du recht. Dann lass uns noch, wenn wir es schon erwähnt haben, einen schönen Gruß an BTK Entertainment, so hieß die Gruppe, die damals Sinnlosen Wälder gemacht hat. Die kamen, glaube ich, irgendwo bei Siebenbürgen, so in Nähe von Köln. Wollte ich ja nur noch mal an der Stelle Anekdote hier erzählen. Kölner Jungs, glaube ich, genau. Übrigens hatten die, ein Satz noch dazu, ein ziemlich cooles Foto. Die hatten damals auch so eine 90er-Homepage. Und da haben die sich bei irgendwie, bei irgendeinem von den Eltern zu Hause im Wohnzimmer gefilmt, standen alle nebeneinander und jeder hat ein Objekt in der Hand, das er vors Gesicht vom anderen gehalten hat. Weißt du, so Zimmerpflanze, ja, Schaufel oder so. Das war ganz lustig. Gut, wir sind zurück im Auenland auf Yavin 4 in der Behausung vom Endor, vom Cassian. Und wir sehen ihn, nachdem wir gerade dieses Aufbruch, Rebellenbasis entsteht, gesehen haben, sehen wir ihn, wie er bei sich auf der Veranda steht. Er ist nicht gut drauf, er hat körperlich Probleme, sieht man direkt. Er ist dabei, irgendwie so seinen Arm zu bewegen. Er hat also irgendwie eine Verspannung oder sowas. Irgendwas tut ihm weh. Wir sehen noch nicht, was es ist. Und dann finden wir relativ schnell raus, dass er halt eben noch eine Blasterwunde auf dem Rücken hat, die auch recht groß ist und die nicht gut abheilt. Und er macht so auf, in Anführungszeichen, starker Mann hier so, ja, Wetscher und so, ne, kleine Kratze und so, netter Redewert, Streifschuss. Und die Bix sagt hier, komm, hör mal auf, mir hier Scheißendreck zu erzählen, sondern, sag mal, was wirklich los ist. Also was wir quasi, was ich damit sagen will, was wir sehen, dass so ein bisschen die Bix muss ihn ganz schön überreden, um sich selbst was Gutes zu tun. Und er will aber eigentlich gerade niemanden an sich ranlassen. Ich glaube, so kann man es abkürzen, oder?
Ja. Wir müssen aufpassen, Tobi, dass wir nicht zu tief da ins Detail gehen, sonst sitzen wir wirklich bis nächste Woche hier. Also man sieht, ja, er hat wohl in den letzten Jahren, die wir jetzt ja begleitet haben, schon einiges mitgemacht, auf alle Fälle. Er ist etwas mitgenommen. Und wir sehen jetzt so, dass auch die Rebellion hinterlässt schon bei ihm seine Spuren, auf gut Deutsch.
Genau, wir sehen so die ersten Sachen, die sich auch in körperlicher Form, nicht nur mentaler Form, bei ihm verfestigen. Und ja, letztendlich, um es ein bisschen abzukürzen, aber wir müssen es erwähnen, bringt Bix ihn auf so einen Markt oder ja, zumindest an so einen Ort auf Yavin 4, wo so eine Machtheilerin ist. Also eine Person, die wohl zumindest so mit Machtkräften ausgestattet ist, dass sie halt Wunden in irgendeiner Form verarzten kann. Und der Cassian hat da gar keinen
behauptet
Bock drauf.
Sie,
der
behauptet sie.
Ob sie ein Scharlatan ist oder nicht, who knows, ne? Aber der Cassian hat auf sowas überhaupt keinen Bock. Die Bix bringt ihn mehr oder minder so ein bisschen, forst ihn so ein bisschen dahin. Und ja, dann auf einmal sieht diese Heilerin ihn, kommt auf ihn zu, lässt alles stehen und liegen, fasst ihn einmal kurz an und sagt dann so, ey, du bist der Messenger. Ich verkürze es jetzt mal stark. Sie sagt im Prinzip, du bist was Besonderes, du hast eine Bestimmung. Und das ist ganz wichtig. Ich glaube, das kann man sehr verkürzt auf den Punkt bringen. Ihn selber bockt es erstmal nicht so krass, aber wir sehen, dass das was mit der Bix macht. Die nimmt es nämlich ziemlich ernst, was die da gehört hat von dieser Machtheilerin. Und naja, so beginnt das Ganze erstmal. Also mit eher so mit ein bisschen Schwäche zeigen, Probleme zeigen und dass es Cassie nicht so gut geht. Ja, und dann kommt unser guter Willman dabei. Wir wissen ja, der Willman Park, der sollte eigentlich nur kurz dieses Gerät zu der Gruppe vom Saw Gerrera bringen. Und der Saw Gerrera hat ihm dann gesagt, du musst jetzt hier bleiben. Er kehrt aber letztendlich nach Yavin dann zurück mit einem Auftrag vom Luthen und möchte den Cassian überreden, nach Gorman in den Einsatz zu gehen. Und warum? Weil dort nämlich die Dead Ramiro ist und es wohl die beste Gelegenheit ist, die sich je ergeben hat, sie auszuschalten. Ja, und Tim, wie reagiert da unser guter Cassian drauf?
Ja, eigentlich gute Frage, wie reagiert er da drauf? Schon ein bisschen ambivalent, wie er da drauf reagiert. Also er ist jetzt ja nicht unbedingt begeistert, dass er permanent vom Losen irgendwelche, geh mal hier hin, geh mal da hin, mach mal hier, mach mal da, Aufgaben bekommt und das, wie beschreibt man das?
Lass es mit seinen eigenen Worten sagen. Ich habe dir alles gegeben. Ist das deine Definition von alles? Das war das, was Luthen ihm, ne, im Akt 2, da kommt er doch an und sagt, ich habe dir alles gegeben. Und dann sagt Luthen, ist das dein alles? Fragezeichen? Ja. Ist das also wirklich alles? Ne?
Das ist genau das Thema halt. Ne? Es ist, wie du ja eben gesagt hast, diese ganze Rebellion-Thematik und alles spinnt sich jetzt immer weiter. Oder spinnt sich weiter, es hört scheiße an. Es kanalisiert.
Du spinnt sich weiter, passt doch perfekt zu Gorman.
Es kanalisiert sich weiter. Und zu den Spinnen hin. Und man sieht halt so, es für den einen oder anderen, wie jetzt für Endor, nutzt sich das halt auch irgendwann mal ab halt, ne?
Ja, dieses Narrativ, ne? Oder so dieses, es ist ja auch schwierig, wenn wir wissen ja alle, was er schon alles gegeben hat und wir wissen alle, wie viel von ihm übrig ist und was er erleiden musste, ne? Und dann kommt der Luthen Rael mit so einer totalitären Aussage an und sagt irgendwie so nach dem Motto, ja, für dich sieht es vielleicht noch viel aus, aber das ist nicht alles. Wenn wir hier über alles reden, dann heißt das fucking nochmal, du gibst hier alles. Es gibt keine Grenze. Du musst alles geben, alles hergeben. Und das wird später, wenn wir auf Folge 8 und 9 zu sprechen kommen, wird das, was wir gerade gesagt haben, nochmal sehr viel deutlicher werden. Wenn wir dann auf Biggs zu sprechen kommen.
Ja.
Also um zurückzukommen, Cassian ist nicht begeistert, einfach so für den Luthen loszuziehen. Die Biggs meint eher, ey, du musst dich mal erholen, du musst mal wieder richtig zu Kräften kommen. Und wir sehen, dass Willman sich total verändert hat und sagt, nein, 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 wir müssen jetzt zuschlagen. Das gibt keinen anderen Weg. Jetzt los, komm auf, lass machen. Und abgekürzt, letztendlich macht er sich auch auf den Weg. Und das fand ich übrigens cool und ich denke mal, dir hat es genauso gut gefallen. Der geht halt wie immer los, ne, packt seine Sachen, schmeißt die in den Kofferraum und will losfliegen. Aber diesmal steht auch einer von den Führungskräften der Rebellen da und sagt, sag mal, was machst du da eigentlich? Warum packst du hier deinen Koffer? Wo willst denn du überhaupt hin? Und der sagt, ja, Privatausflug, hat nichts mit der Arbeit zu tun. Und der Typ sagt, ey, du bist ein Anführer, du bist kein Soldat mehr, du bist ein Leader, du kannst das nicht bringen. Was schickst du für ein Signal an all die Leute hier, wenn du einfach alle deine eigenen Regeln brichst? So nach dem Motto.
Ja.
Also er sagt ihm, du bist ein schlechter Führer, wenn du das machst.
Und was macht er? Er hat dann auch schon viel halt an Rogue One, wo er ja dann auch gesagt bekommt, genau, hier, exekutier mal den und den halt, ne? Also ja, diese Exekutierungsthemen sind eigentlich, oder Aufträge sind auch nicht so seine Welt eigentlich, ne?
Ja, richtig. Und ja, also ich will damit sagen, dass dieses, es ist so interessant, dass diesmal in der Form von dem Willman, der ja noch jünger und unerfahren ist, ne, jemand kommt, der dann so auf den Endor einredet, der auf einmal der Überzeugungsstarke ist, will ich damit sagen, ne? Ja. Der viel mehr Rebell und Enthusiast zu sein scheint als der Andor, der schon so viel geliefert gemacht hat und ja viel, viel tiefer da drin steckt. Das finde ich spannend, das so gegenübergestellt zu sehen, ne? Und gut, letztendlich entscheidet er sich ja dann doch mitzugehen zur Unfreude seiner anderen Mitrebellen und anderen Leader, ne, die sagen, hey, wir haben eigentlich gerade hier auf Yavin was zu tun.
Ja.
Naja. Und das ist alles so ein bisschen so diese erste Folge Messenger, das ist halt alles so dieses Aufbruchsszenario. Wir wissen alle, was uns in Folge 8 bevorsteht mit dem Gorman-Massaker. Und in Folge 7 werden die Spieler losgeschickt, die Schachfiguren platziert, ne, noch stärker positioniert und das Ganze wird halt in die Richtung, der Zug wird in Bewegung gesetzt. Genau. Ja, und wenn man jetzt nochmal, so eine Frage, die mir so in den Kopf kommt, dieses Messenger-Ding von dieser Machtteilerin, wie sehr glaubst du, hat das wirklich einen Einfluss auf Cassian selbst? Also auf, ja.
Ja, gute Frage eigentlich. Also er ist ja wieder überhaupt nicht gläubig an der Stelle, also er glaubt halt nicht daran, ja, dass das irgendwas bringt. Merkt ja dann selber, dass es wohl irgendwas gebracht hat. Und ich glaube, es gibt ihm auch wieder so die Kraft, dran zu glauben, dass es doch sowas gibt in dem Universum und dass es auf ihrer Seite ist halt so. So hat sich so ein bisschen angefühlt, ne?
Das hast du, genau, schön beschrieben. Ich hatte auch so das Gefühl, als er merkt, dass seine Physis, also sein Körper, heilt und dass das irgendwie funktioniert hat, dann erlaubt er sozusagen auch dieser Idee, gibt ein bisschen mehr Raum, dass da was dran sein könnte. Vielleicht auch an seiner Bestimmung, zumindest, dass er irgendwas Wichtiges zu tun hat. Genau, fand ich auch sehr, sehr spannend. Genau, und dann zu Luthen muss man halt nochmal sagen, es gibt so diese eine Szene, die mir wirklich jetzt, ich weiß, ich habe es auch mehrfach nochmal extra angeguckt, und zwar als Cassian nach seinem ersten Ausflug von Gorman zurückkommt und dann Luthen Bericht erstattet, ne?
Ja.
Und sagt, ja, die Typen sind nicht ready, hatten wir ja in Special Nummer 2 besprochen. Es ist mir jetzt doch so oft noch im Kopf geblieben, diese Szene, wo Andor dann zu ihm sagt, ja, und was passiert, wenn das ganze Ding abgefackelt wird und in Rauch aufgeht? Und dann Luthen antwortet, ne, dann wird das Licht dieses Feuers überall zu sehen sein. Ne, das ich finde das so krass. Also wo du nochmal merkst, wie bereit der Luthen ist, alles zu opfern. Die Opferbereitschaft. Und wir haben ja auch gesagt, dass es in Folge 7, 8 und 9 oder im dritten Akt sehr viel um die Opfer geht, die wir erleben werden oder die wir gesehen haben. Und ich finde, das passt halt schön noch zusammen. Ne? Der Andor hat, wir reden jetzt nur von den Rebellen, irgendwo noch einen Gewissen, einen moralischen Kompass, einen Leitfaden. Nein, ich will nicht alle Millionen Menschen auf diesem Planeten zum Teufel jagen, nur damit irgendwo in der Galaxie, im Outer, im Mid, im Inner Rim irgendwelche anderen Planeten sagen, ja, wir könnten vielleicht auch mal rebellieren.
Ja.
Also der Preis, die Frage des Preises, wie hoch der sein darf, wird ganz explizit in 789 gefragt.
Das
gestellt.
Ist ja genau das Thema. Also bei 789, gerade wenn wir jetzt auf die Folge 8, auf die Gorman-Folge dann eingehen, können wir da noch mal näher drauf zu sprechen kommen. Wir haben es in der letzten Episode schon mal so ein bisschen thematisiert. momentan war ja die Rebellion immer so, sie sind irgendwo hingeflogen, haben irgendwas gemacht, Sabotage, keine Ahnung, was auch immer, irgendjemand abgeknallt, haben sich ins Raumschiff gesetzt, sind wieder weggeflogen halt, ne? Jetzt hat man halt mit Gorman oder auch mit anderen Planeten das Thema, das sind halt Leute, die leben da, die sich aus der Rebellion angeschlossen haben, die können halt nicht einfach kommen und gehen, wie sie wollen, oder wollen halt dann auch gar nicht gehen. Und du trägst quasi jetzt diese Rebellion und den Krieg, wenn man es so nennen will, den Widerstand und den Kampf damit trägst du jetzt in dein Zuhause. Und das ist ja ein ganz anderes Level, das das jetzt angenommen hat. Weil dann musst du halt auch mit Konsequenzen rechnen. Ne? Und da, ich meine, da kommen wir jetzt ja, ist das schon wieder, da kommen wir ja gleich dazu. Aber für mich ist es auch so ein bisschen schwierig, muss ich sagen, bei den drei neuen Folgen, wir haben die abends geguckt. Und ich fand die so immersiv, diese drei Folgen, die Erzählart dieser drei Folgen, dass ich schwierig sagen kann, was war bei 7, was war bei 8, was war bei 9. Also fällt mir wirklich schwierig auseinanderzuhalten, in welcher Folge ist was passiert, weil es hat eine sehr ruhige Pace zwar in den meisten Parts davon, in den meisten Teilen, aber es hat doch eine sehr hohe Dichte an Emotionen, an man wird reingesaugt quasi. Und das hat es mir jetzt im Nachhinein, auch in der Vorbereitung auf heute, echt schwer gemacht, mir zu überlegen, wann ist denn da eigentlich was passiert. Mhm. Das macht es echt schwer. Deshalb, Tobi, lass ich dich da mal durchschneiden. Ich bin da komplett in einem, das für mich wie eine Folge hat sich das angefühlt.
Und genau das ist ja aber auch von Tony Gilroy und Co. bezweckt, dass es sich so anfühlt, weil alle drei Folgen sollen sich ja immer wie ein kleiner Film anfühlen, wie ein Akt. Und er hat auch was Cooles gesagt, weil die haben ja insgesamt, glaube ich, 6 Jahre produziert, also 6 Jahre des Lebens von Diego Luna, Tony Gilroy sind da reingeflossen in diese Produktion. Und er sagte, man kann jetzt auf diesen Produktionszeitraum mit verschiedener Perspektive gucken. Und dann sagte er so einen coolen Satz, er sagte dann irgendwie, wenn ich da drauf gucke, würde ich sagen, ich habe in 5 Jahren 5 Filme abgeliefert. Nicht schlecht, oder? Fand ich irgendwie cool, die Aussage, ne? Weil er hat natürlich in diesen 5 Jahren, die sie covern mussten, sie haben sich halt für 2 Staffeln und diese verschiedenen Akte jetzt entschieden. Ich glaube, sind ja insgesamt, sind es ja 8, ne? 4 in der 2. Staffel und 4 in der 1. Immer 3 Folgen, ne? 12 Episoden total. Egal, ich will damit nur sagen, die Aussage fand ich ziemlich cool. Hey, ich habe irgendwie 5 Filme in 5 Jahren abgeliefert. Keine schlechte Quote so. Und deswegen fühlt sich's auch so an, weil das eben so nicht Einzelfolgen sind, die für sich stehen. Es ist halt eine Erzählung in einem Akt, Stück für Stück. Und dann lass uns direkt mal zum emotionalen Höhepunkt kommen, diesen Aktes. Die Episode 8 mit dem Titel Who Are You? Meine Fresse. Das war ein Stück TV-Seriengeschichte, das ich nicht schnell vergessen werde. Also wir sehen ja, dass dann halt der Widerstand dabei ist, lauter zu werden, Gesicht zeigen will auf Gorman. Cassian ist da, Willman ist da. Cassian mit der Mission, Dead Ramiro mit einem Scharfschützengewehr durch einen gezielten Schuss auszuschalten. Warum, muss man vielleicht nochmal sagen, weil der Willman, der sagt das auch in der Folge Nummer 7 nochmal, er sagt, du, die verfolgt uns schon die ganze Zeit, nicht nur dich, auch Luthen und all die anderen, wenn die mit ihrem Plan durchkommt und die weiß ganz genau, was sie will, dann können wir die ganze Sache hier ad acta legen. Wir haben gar keine Wahl, als die auszuschalten. Wir müssen es tun.
Da merkt man auch, da schließt sich dann auch der Kreis mal wieder, so vom Anfang der Staffel, dass der Druck jetzt halt auch so hoch wird, dass man reagieren muss. Also, dass man das nicht nur so nebenbei laufen lassen kann. Und jetzt ist, genau wie du sagst, wir switchen jetzt in die Folge 8. Und jetzt hat man diesen Schauplatz in Gorman, wo sich das ja eh in den letzten 3 Folgen schon sehr zugespitzt hat, da die ganze.
Oh ja.
Ja. Der ganze Plan des Imperiums, der da im Hintergrund schwebt, nimmt halt immer mehr Form an. Das muss man halt sagen. Also, es ist ja alles geplant, was da passiert.
Provoziert. Das, und da können wir ein paar wunderbare Sachen nochmal wieder anknüpfen. Erstens mal, wir wissen, dass der Plan, das so durchzuziehen, ja von der Dead Ramiro kommt. Das war ja das, was sie Krennic empfiehlt. Die hat gesagt, ja, eure Propaganda can only do so much. Ne? Aber wenn du das Ding wirklich rocken willst, dann sorgst du dafür, dass die Rebellen sich ihr eigenes Grab schaufeln. Ja. Und genau das haben sie erreicht. Nämlich damit, dass halt wie immer das ist, in einem Verbund von Leuten, die zusammen rebellieren, es gibt Leute, die haben die Geduld und die Perspektive, die mittel- und langfristig vielleicht doch ist. Und es gibt die Leute, die halt im Jetzt handeln wollen und sich jetzt befreien wollen. Und das clasht halt miteinander. Und wie wir auch hier sehen, gibt es die Leute, die überlegt sind, wie eben auch unseren, wie den Rylance, der sagt ja auch, nein, nein, macht das nicht. Ihr macht genau das, was sie wollen. Hört auf damit. Ihr könnt es immer noch abblasen. Ihr könnt es immer noch verhindern. Er versucht es ja noch aktiv, sie aufzuhalten, seine eigenen Leute, und schafft es nicht.
Ja, also man muss sagen, so, das ist schwierig, die Stimmung dieser Folge zu erklären. Ja. Der Mann ist viel zu analytisch. Boah. Und ich glaube, das habe ich mir schon beim Gucken Gedanken darüber, wie kriegen wir das erklärt? Weil ja. Es ein unheimliche, wie drückt man das, der unheimliche Druck mit sich bringt. Du siehst, ja. Was passiert hier, was passiert da, du hast die verschiedenen Protagonisten, die jetzt an einem Schauplatz da zusammenkommen. Also in Gorman findet so eine Demonstration statt, ne? Auf diesem Platz, wo schon mal das Massaker da stattgefunden hat.
Genau, aber vielleicht muss man noch ein bisschen sagen, warum. Da ist ja auch ein bisschen so ein Ziel mit verbunden, die Rebellen beschließen, also die diese Zelle dort beschließt, jetzt mal richtig laut zu werden, weil die ja auch wissen, dass erstens mal alle in der Galaxis kennen Gorman. Gorman ist krass vernetzt, und zwar mit irgendwie so ziemlich jedem Planeten. Und also das, wenn da was passiert, das hören die Leute auch schon weiter weg, ne? Das wird nicht ignoriert. Und sie ja. wollen halt diese Chance nutzen, ihre Stimme laut zu machen, indem auch durch das Fernsehen und alles andere, wenn sie sich auf diesen Platz stellen und da demonstrieren, dass das halt so eine Strahlkraft hat, dass, ne, die wollen aufmerksam machen, was das Imperium da auf diesem Planeten tut, und wollen vielleicht auch den Galaktischen Rat beeinflussen.
Ja, im Endeffekt versuchen sie ja, wie ich es da erstmal mit so einer, eigentlich mit einer Demonstration, hier so IG Metall-like, tröten, pfeifen, mhm. fahren, genau. Alle sind auf so einem Platz. Darf jetzt keiner von IG Metall hören, sonst halten die weiter an ihren Plänen fest, dass man damit was bewirken kann. Das ist nicht mehr so, Freunde. Und das ist so diese, damit kanalisiert sich die ganze Folge im Endeffekt. Darum dreht sich alles. Du hast diese Demonstration im Mittelpunkt, hast die Rebellion, wie du ja eben gesagt hast, die im Hintergrund ja. sagt, wir nutzen das als Ventil, das wir jetzt aufdrehen, um genau. dann halt auch so aufzuzeigen, das Imperium unterdrückt uns hier, das verfolgt hier dunkle Pläne, die wollen unseren Planeten ausbeuten, beziehungsweise Genozid oder sowas an uns üben. Mhm. Dann hast du ein Kästchen, der zu dem gleichen Zeitpunkt da ist, versucht, mhm. seinen Detra-Plan umzusetzen. Sie ist ja auch da mit
dem. Sie ist auch da. Cyril ist da.
Mit unserem Dulli-Freund Cyril, wo sich ja. auch jetzt was entspinnt, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Das muss ich mal sagen. Oh. Das habe ich in der Vorbesprechung schon gesagt. Aha. Wir gehen mal kurz auf die Detra-Cyril-Situation ein, weil es ein sehr wichtiger Bestandteil ist.
Bevor wir da reinspringen, müssen wir auch unbedingt sofort tun. Noch ganz kurz, dieser Protest auf der Plaza, ne? Also im Stadtinneren. Ihr stellt euch diesen, oder ihr seht es noch vor eurem geistigen Auge, diesen kreisrunden Platz, wo in der Mitte ein Monument steht. Das Monument, was in der Mitte steht, diese ja, Säulen möchte ich mal nennen, das ist ein Gedenken an das erste Massaker, was da stattgefunden hat, nämlich das Tarkin-Massaker. Der Tarkin ist damals mit seinem Schiff dahin unterwegs gewesen.
Das hast du schon gespoilert.
Wieso?
Ja, wenn du das sagst, an das erste Massaker, impliziert ja, dass es ein zweites Massaker gibt, oder?
Achso, ja, aber ich glaube, das ist ja das eigentlich Tobias, jetzt... Tobias. Boah, ich würde sagen, Spaß. Die Leute, die... ich glaube, alle, die Folge heute hören, wissen genau, worum es im Kern geht. So mäßig. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ich wollte nur erklären, dieser Kreis...
Erinnert an das siebte Massaker, das da hinten erinnert an das 24. Massaker.
Genau.
Da gibt es sehr viele Massaker aufgekommen.
Das ist halt wieder so ein bisschen... Da muss man jetzt mal ganz kurz das erwähnen, weil da geht es auch ein bisschen um die Maus, der das hier alles gehört. Und zwar, es war im Prinzip so, diese Statue in der Mitte ist das, erinnert an das erste Massaker, was stattgefunden hat. Der Tarkin kam damals mit seinem Schiff lang geflogen und hat das einfach auf der Menschenmenge gelandet und hat da einige Leute, also viele Leute mit umgebracht.
Das war so Unfälle passieren.
Genau, ursprünglich war das schon das Gorman-Massaker. Allerdings war das früher Kanon, und dann kam ja Disney und hat eben gesagt, diese ganzen Star Wars-Geschichten sind jetzt Legends und nicht mehr Kanon. Und auch diese Geschichte hier vom Tarkin auf Gorman wurde in die Legends verschoben, war also nicht mehr Kanon drin. Und wenn ihr so wollt, holt Andor das Ganze jetzt zurück in den Kanon. Eben, bitte, dass
bitte,
sie sagen.
Bitte hör auf mit dieser Kanon-Legend-Thematik, das hatten wir vorhin schon.
Ich weiß.
Da kriege ich Nasenbluten dabei. Also,
oh. Es ist. Ich sag mal so, dadurch, dass Disney das Ganze übernommen hat und dann gesagt hat, das ist jetzt neu und gültig und das ganze alte Zeug hier nicht mehr, da haben sie keinem Gefallen mitgetan.
Ich warte ja immer noch drauf, dass Disney endlich die Rechte an der Bibel kauft und das nochmal neu macht. Und dann Kanon, Legend, wer ist dann, gehört das Alte Testament noch dazu, das Neue nicht mehr, da bin ich gespannt. Wenn das in gut 20 ja. bis 30 Jahren wird, ja Disney dann den Vatikan übernehmen und
genau, die Maus wird Papst.
Es gibt da eine Disneyland Vatikanstadt mitten in Rom.
Genau.
Und dann wenn die Bibel von Disney nochmal überarbeiten, dann gibt es hier einen Kanon und da gibt es nur noch Legends und ist dann, zählt Jesus dann noch zu den Legends? Man weiß es nicht halt, ne?
Aber die Komplikado.
Deshalb lass uns aufhören, davon zu reden.
Nee, ich will nur sagen, ich wollte es nur deswegen erwähnen, weil es ja auch in Andor thematisiert wird selbst. Und es ist schon wichtig zu verstehen, dass wir also schon zwei schlimme Sachen auf dem Planeten hatten. Etwas, was jetzt passiert, was wir live sehen, und etwas, was etwas weiter zurückliegt und jetzt wieder Kanon ist, aber zwischenzeit kein Kanon mehr. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man das mal kurz erwähnt an der Stelle, weil wenn nur eins von, naja, genug davon. Ich wollte es ja nur erwähnen am Rand.
Erzähl ruhig weiter, ich gehe mir mal einen Kaffee holen.
Bring's mir bitte einen mit. Ja, auf jeden Fall. Wir haben halt diese Plaza und ein friedlicher Prozess soll da passieren. Das heißt, ganz normal, wie wir das kennen, laufen die Leute zum Demonstrieren dahin, die fangen an, Sachen zu rufen, die haben Megafone, Transparente dabei und demonstrieren friedlich. Genau, IG Metall-like. Was aber interessant ist, und was auch sehr auffällig ist, schon bevor die auch nur dahin laufen oder irgendwo in der Nähe sind, fangen die Imperialen an, den ganzen Platz umzubauen. Also quasi ihr Gebäude, in dem sie sich hauptsächlich befinden oder ihre Administration haben, abzuschirmen. Man merkt also schon, oder man sieht ganz klar, das ist alles gestaged, das ist alles vorbereitet. Ja, die haben Truppen einfliegen lassen extra für das Event.
Ja, und genau. Die Truppe, die sie einfliegen lassen, sind ja auch irgendwelche Rookies halt, ne?
Also Kindersoldaten.
Halt irgendwelche Leute, die sie
bisschen krass gesagt jetzt.
Diese Situation da nicht gewachsen sein werden, die da entstehen wird. Also man hat irgendwo diesen, wie ich ja gesagt habe, diesen Schauplatz der Demonstration. Du siehst im Hintergrund die Rebellion, also der Widerstand ist ja nicht die Rebellion an der Stelle. Der Widerstand
genau,
der Corbin Widerstand. Versucht ein das Widerstand. Zu nutzen, um man sieht ja, was da so passiert. Die geben sich gegenseitig so Sprengzünder weiter und all das so Zeug. Also man sieht, die wissen auch, wo sie hinwollen, ne? wo das hin eskalieren soll. Gleichzeitig weiß das Imperium die Truppen da vor Ort, wo das hin eskalieren soll und setzen auch mit Absicht falsche Leute ein, damit es eskaliert. Und du hast dann immer wieder die Dedra und auf der anderen Seite den Endor, die sich, also wo Endor versucht, sie auch noch umzubringen. Also ist schon, das spitzt sich sehr stark zu. Und es hat für mich in vielen Stellen sehr starke Western-Vibes so mitgebracht irgendwie, ne? Hast du da auch so das Gefühl gehabt, so?
Teilweise.
Es hat so.
Ja.
So diese Einschauplatz, ganz viele Perspektiven, Umschnitte. Du siehst, was passiert hier, was passiert da. Und das ist selten
das in einem
Film gesehen in letzter Zeit. Selten in einem Film gesehen.
Du meinst Spannungsaufbau, ne? Das ist genau das, was ich schon, also in diesem Arc mit Episode 7, Folge 7, ist es schon so für mich gewesen, dass die Spannung wirklich ganz stark ansteigt. So eine Leiter, die immer steiler hochgeht und dann in der Folge 8, ist es genauso, wie du sagst, wir haben so viel spannende Sachen, die gleichzeitig passieren, dass die Kamera ständig hin und her schneiden muss, um uns das alles sehen zu lassen, damit wir nichts verpassen. Und das sorgt für ein unglaubliches Spannungsempfinden. Das wird alleine wie. Also Cassian ist ja auch auf diesem Platz. Und der ist eigentlich dabei, der hat schon gesagt so, oh, ich habe keine Chance, die hier zu sehen oder meinen Auftrag durchzuführen, sie abzuschießen. Ich gehe jetzt, ne? Ich sehe ja, hier geht gerade richtig was ab, ich verpiss mich mal.
Er merkt ja dann halt auch durch den Hotelportier.
Genau.
Man merkt dann auch schon, es sind auch mehr Leute jetzt schon bei der, mehr oder weniger beim Widerstand auf dem Planet beigetreten, von denen man das jetzt nicht vorher gedacht hätte. Und er merkt, hier kocht über. Und dann zieht er ja schon für sich mehr oder weniger die Reißleine und sagt, ich muss hier weg. Oder wir müssen hier weg, sind ja zu zweit da.
Und das fand ich besonders geil, weil du siehst dann, wie er aus diesem Hotel rausgeht und auch zu den Stufen geht und die von diesem Platz wegführen. Und währenddessen macht die Kamera oder das ganze Setup so ein cooles Ding. Er bleibt halt immer wieder stehen und guckt sich um. Und du weißt nicht, geht er weiter, bleibt er stehen, geht er doch nochmal zurück. Und ich fand das so spannend.
Ja. Jetzt müssen wir aber kurz auf den Story-Arc eingehen mit der Dedra und Dulli Syril.
Ja.
Und da ist ja was, kurzer Umschnitt, Szenerie, man hat so ein Gebäude, wo halt die ganzen Truppen, die ESB-Truppen und Stormtrooper und was weiß ich alles drin sind. Ne, Stormtrooper sind draußen, glaube ich, egal. Und das Headquarter von denen quasi. Und man sieht, dass der Syril vorher zu dem Anführer des Widerstands geht, ich weiß jetzt den Namen gerade nicht, und
Der Rylands.
Und die nochmal aufeinandertreffen. Und da dabei kommt was die ganze Zeit überhaupt nicht präsent war.
Was für eine krasse Szene das ist.
Was mich überhaupt, entweder bin ich zu blöd dafür. Ich wusste gar nicht, dass der, also man merkt dann, okay, der Serial hat jetzt gerafft, durch das Gespräch mit ihm, das Imperium hat das alles provoziert.
Ja.
Also die ISB in dem Fall hat das alles provoziert. Ja, ja. Und er ist Teil ihres perfiden Plans. Und ich dachte so bis krass. Zu diesem Zeitpunkt, dass der Serial das die ganze Zeit alles wusste.
Nein, nein, nein. Du weißt ja noch, ich hab bei Akt 2, da gibt's ja diese eine Szene, ich glaube, ich hatte die im letzten Cast erwähnt, wo der Cyril nicht mehr im Raum ist und dann der Patergast zur Detra sagt, stellen Sie sicher, dass er nie von unserem wahren Plan erfährt. Und ja, da habe ich ja damals noch nicht gewusst, was gemeint ist. Ich dachte halt, dass die noch einen Secret-Plan haben, den gar keiner der Zuschauer von Endor, also auch wir überhaupt nicht kennen. Ich habe das nicht darauf bezogen.
Ich habe das genau auf dem Schirm gehabt.
Also haben wir es beide zuerst auch falsch verstanden, was gemeint war. Kein geheimer Nocturne-Story-Arc.
Wie gesagt, wir waren ja da unterwegs, auch Kollege von mir, Andi, Grüße, hat es auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Ne?
Also, aber das ist es im Prinzip, er glaubt noch nicht, dass das Imperium... Meine bessere
Hälfte hat es beim Gucken übrigens natürlich auf dem Schirm gehabt. Sie hat mich dann abgeholt und dann habe ich gesagt, verdammt, ich habe es natürlich wieder nicht geschnackelt halt. Ne? Also,
Ich fand es an der Stelle ehrlich auch gesagt ein bisschen zweideutig, weil es hätte ja durchaus noch was anderes auch passieren können.
Es war eindeutig, aber zweideutig, dass es dreideutig ist.
So ungefähr. Aber das Gute ist, wir wissen dann umso mehr, oder warum ist es cool, das zu wissen, dass das so ist? Weil wir nämlich plötzlich eine ganze Menge in dieser sehr, das ist ja eine sehr kurze Szene, wie lang ist die? Eine Minute oder was, ne? Er robbt den Rylance von der Straße weg und die tauschen Kopf an Kopf einen kurzen, aber sehr intensiven Dialog miteinander aus. Und das ist für uns eigentlich ein Schlüsselmoment der Charakterentwicklung von Cyril, weil wir lernen plötzlich was ganz Interessantes über ihn oder was Wichtiges. Wir lernen, dass er kein bedingungsloser Imperialist ist. Wir lernen, dass er die Ordnung und das Recht und so alles, was damit drinsteckt, verehrt hat, dass er daran geglaubt hat, und zwar mit seiner ganzen Seele, with every fiber of his being. Und dann wird er plötzlich in diesem Moment aufgeweckt und total erschüttert. Und das ist huge. Dieser Moment ist huge.
Ich habe es wirklich nicht so wirklich gerafft. Ich dachte eigentlich, dass gerade das sein Ding wäre, dass er da ja Bock hatte, Teil dieses Imperiums irgendwo zu sein.
Ja.
Und Teil dieses Mechanismus da hinten dran zu sein. Auch man sieht es ja in den 3 Folgen vorher, wie er ja auch die Daten weitergibt, wie er dieses Spiel ja mitspielt. Aber dass er da gar nicht ein... Und dass er, wie er da drauf reagiert. Weil eigentlich ist er ja, wenn man es genau nimmt, ist er ja, wie man es ja mal gesagt hat, ein richtig schöner Dulli, der halt so opportunistisch ist halt. Ne? Der zwar dieses durch und durch Beamtentum hat, ne? Bei uns auf der Gemah arbeiten hier und sagen, wie Personalausweis abholen, das dauert 28 Sekunden, da brauchst du trotzdem einen Termin dafür in 2 Wochen. Das ist so.
Und das ist das Geile. Fahrzeugschein
A38.
So aber ohne Scheiß. Ja, ne? Und genau in dieser Szene lernen wir, dass er kein Opportunist ist. Wir lernen nämlich, dass er ein Idealist ist, der einfach tatsächlich an dieses ganze Ordnungsprinzip und an das Imperium geglaubt hat. Der dachte wirklich, das sind die Guten.
Ja, der ist da.
Der hat das wirklich geglaubt.
Er hat aus seiner Perspektive, ist er eigentlich sehr konservativ und denkt, ja, das ist so.
Das Recht und richtig. Ordnungsstaat.
Das ist richtig, ne? So wie wenn du heute beim Finanzamt arbeitest, denkst du ja mit Sicherheit, das ist alles richtig, was die da machen.
So quer. Aber weißt du, dass es nicht so ist. Ich bin da voll bei dir und ich finde halt nur, ich meine erstmal die Kunst, wie kann man in eine so kurze, intensive Szene so viel Aussagekraft reinbringen, also was die da auch wieder geschafft haben, so einen kurzen Moment so bedeutungsvoll zu machen, vor allem wenn dann der Carol Rylance ihn so, also wo die sich ja quasi schon die Spucke gegenseitig aufs Gesicht verteilen, ja. Ne? Und dann sagt er so, I don't understand how you can say this. Ich kann nicht verstehen, wie diese Worte über deine Lippen kommen können. Wie kannst du das überhaupt sagen? Ist dir nicht bewusst, was hier passiert? Also dieser Appell an seine Moral, an das Gute in ihm, an ihn als Mensch, als Human Being, das wird so intensiv und mit der Intensität 10 von 10 auf Cyrils
Bam. Er bricht ihn halt, ne?
Ich meine, er weckt ihn auf.
Wer ihn da heulend auf dem Bett liegen gesehen hat, ist bewusst, dass man ihn relativ leicht brechen kann, auf so einer gewissen Ebene. Aber das hat ihn
dann wirklich
ins Mark erschüttert. Also das merkt man dann auch.
Das war deep.
Die Rolle ändert sich komplett auf einmal. Er rennt ja dann auch in das Hauptquartier zur Detra.
Genau, und dabei ist es total cool. Ist
dass sich der Name so anhört wie die Bösen bei Oblivion? Und,
nee, ich glaube nicht. Also ich habe es aber auch ständig gedacht, muss ich zugeben. Na klar, die Detra-Fürsten die und so, ne?
Detra-Fürsten, egal. Weil gab es ja gerade ein Remastered.
Das da ja, eine, Oblivion Remaster, auch. Wenn ich noch ein Leben hätte, ja. Ja. Ein zweites.
Egal. Und dann, er geht dann zu ihr ins Headquarter, wo sich ja rundherum schon alles zuspitzt. Also er geht da durch die Menschenmenge.
Genau. Merkt fandst auch, fandst du auf dem Weg, also auf dem Weg, den du gerade beschreibst, fandst du, die Kamera zeigt ja immer wieder sein Gesicht und ich finde, das ist irgendwie diesen kurzen Cuts so ausdrucksstark, besonders seine Augen, der hat ja auch so eine verrückte Augenfarbe, ne? Mhm. Und ich finde diesen hektischen Blick, den du immer von ihm siehst, diese Konfusion, dieses, ich bin hier mitten im Chaos, meine Welt ist gerade zusammengebrochen, ich glaube an nichts mehr, ich muss zu dem Einzigen, was es noch in meinem Leben gibt, meine Liebe, Dedra.
Nee, ich glaube,
also mein,
ich
mein, halt eigentlich mein
eher halt. Die Intention, dass er sagt, also, alle, die Penne haben mich, also nicht nur die Penne, meine eigene Freundin hat mich verarscht oder
genau.
Vor den Karren gespannt hier und haben mich hier im Dunkeln gelassen, was hier überhaupt abläuft. Ich denke mal, wenn man es mal weiterspinnt, ich glaube, wenn sie ihn eingeweiht hätten und ihm wieder eine Opportunity zur Verfügung stellen, du wärst dann hier der Chief Joe in Takatuka-Land vom Imperium, dann wäre er vielleicht sogar dabei gewesen. Ich glaube, was ihn am meisten erschüttert hat, ist, dass sie ihn, der immer loyal war,
auf
der
jeden sich Fall.
Den Arsch aufgerissen hat, verarscht haben am Ende vom Tag.
Das haben wir sehr oft, sehr oft genau Arsch so.
Gesagt in einem Satz auch.
Aber das ist in Ordnung. In dem, ich meine, es ist auch echt harter Tobak, den wir da besprechen, da darf man auch schon mal einen Arsch mehr sagen. Aber ich meine, genau, ich wollte nicht sagen, dass er zurückgeht, weil er bei ihr Halt sucht, sondern er braucht jetzt irgendwie noch mal eine Bestätigung oder vielleicht auch noch mal eine Gegenmeinung, ein Gegengewicht, weil er gerade dabei ist, völlig auseinanderzufallen. Und dann kommt er zu ihr hin und muss erfahren, Bullshit, das ist so. Worst case is true. Und dann siehst du ja auch, wie die, also ich muss sagen, die Szene, die dann kommt, wenn er anfängt, Dedra zu würgen, Dedra auf einmal nicht mehr die Kommandeurin, die Chefin ist, sondern plötzlich das Opfer von ihm. Ich muss sagen, ich habe da echt die Luft angehalten, was das für eine krasse Szene war. Ne?
Der in dem Fall viel häufiger Gewalt, die da mit reinspielt.
Ja, und ich meine vor allem, du hättest ja nie erwartet, dass sich Dedra so einen Moment der Schwäche erlaubt. Ja. Ich meine, die ist da im Büro auch, da quann jederzeit einer zur Tür reinkommen.
Auf der Arbeit
und quasi. Genau, und wie er sie dann so wirkt, bedeutet, ist ja auch nicht so, dass er ihr unbedingt was Böses tun will, das ist seine eigene Verzweiflung. Der weiß auch nicht, was er da tut in dem Moment. Der ist einfach durch.
Die haben den halt in dem Moment gebrochen, weil sie ihn als, in seinem Empfinden ist er ja ein absolut loyaler, geradliniger Mitarbeiter des ISB. Also, ja, Mitarbeiter des ISB.
Nee, vom Standardisierungsbüro.
Ja, Mitarbeiter des Imperiums, sage ich jetzt mal. Also, dieser Maschinerie, der Maschine im Hintergrund.
Genau.
Und sie haben ihn einfach nach Strichenfaden verarscht. Oder das heißt Strichenfaden, sie haben ihn nicht mit eingeweiht. Was ja impliziert, dass sie ihm nicht vertrauen, weil wenn du jemandem vertraust, weißt du ihn ja mit ein. Und das entlädt sich alles da drin, dass er sie würgt. Und dieses Art des Würgens, und das kennen wir ja aus anderen Filmen, wie intim so
genau.
Würgen ist. Man denkt ja nur an den Glorious Bastards zum Beispiel, wie Christoph Waltz sie erwürgt halt, ne? Er hätte sie auch erschießen können, was weiß ich nicht alles machen können. So dieses Erwürgen ist sowas.
Dieses Intime.
Brutal, übergrifflich Intimes, sowas zu machen halt, ne?
Es ist halt auch nicht diese kalte Entfernung einer Kugel, die du auf jemanden schießt, der dann daran stirbt, sondern du mit deinen eigenen Händen, ne? Fasst halt jemanden an und bedrohst ihn. Und deswegen, diese Szene ist eine der wichtigsten aus der ganzen Serie. Es gibt viele andere wichtige, aber das ist eine der wichtigsten. Warum? Weil wir in diesem Moment etwas ganz Wichtiges sehen, was für die ganze Serie Strahlkraft hat. Das Imperium hat ein Gewissen. Es gibt nicht Schwarz und Weiß und Gut und Böse ausschließlich. Das sind alles Graustufen. Wir sehen imperiale Offiziere mit Gewissensbissen, mit Gewissensfragen, mit moralischem Questioning. Und die beiden Charaktere, Cyril und Dedra, spielen quasi die Paradefigur, an der wir uns das angucken dürfen, was auch für viele andere steht, die eben fürs Imperium arbeiten. Es sind halt Menschen.
Man sieht halt auch in dem Fall mit der Truppe dieser unerfahrenen Soldaten, die da geholt werden, dieses Eskalationskommando oder wie die das
genau.
Sagen. Diese jungen Typen, die haben ja auch einen erfahrenen, älteren Feldwebel oder was das ist
dabei. Ah, den musste ich auch denken, ja, der war super.
Und das hat mich sehr stark auch an so Klassiker wie Die Brücke erinnert, wer den Film
musste
man früher in der Schule immer gucken, wo die auch so sinnlos Leute verheizt haben. Und hier wird das genauso gemacht. Die wissen ganz genau.
Im Westen nichts Neues.
Ne? Oder das, genau.
Die
schicken hier eine Truppe raus, die dem überhaupt nicht gewachsen ist. Und das mit purer Absicht. Ja. Und selbst da ist wieder jemand dabei, der versucht, ja, die zu schützen, der das als seine Leute
ansieht. Das war so besonders. Das war so besonders.
Und wir reden, das ist ja das Verrückte, das Perfide, wir reden ja immer noch über eine Science-Fiction-Serie im Star-Wars-Universe.
Ja.
Und hier waren so Erwachsene und so...
Crazy shit.
Und man muss es leider sagen, auch wenn man in die heutige Zeit guckt, so zeitrelevante Themen auch besprochen. Ob das jetzt aus der Vergangenheit ist, aus allen möglichen... Systemen, wo es Repressalien gab, wo es irgendwo Rebellion gab. Ich meine, das gibt es ja schon seit Hunderten von Jahren, ne? Das jetzt nicht nur in der kürzesten Vergangenheit. Und es wird es auch immer wieder geben.
Genau.
Und dass selbst da auch auf der anderen Seite ja Menschen sind, die auch wieder Intentionen haben.
Richtig. Also das, wir haben endlich mal nicht den simplen Kampf gut gegen böse gesehen, wir haben diese ganzen Nuancen gesehen. Ne? Auf jeder Seite gibt es die Fanatiker, die weniger fanatischen Leute und auch oft beim Imperium ist halt nicht jeder bereit, nur Befehle auszuführen. Da gibt es auch Leute, die sagen, der Typ ist 16, den schicken wir jetzt bitte nicht auf die Plaza raus, der wird sterben. Ja. Und dann sagt jemand anders, tu deinen Job oder du bist also tot.
Diese abgezockten Leute, man sieht auch den General oder was auch immer das ist, der Anführer dieser Eskalationstruppe, wie gewissenlos und fast mit Freude, der die da rausschickt. Also es, um die Situation zu beschreiben, es spitzt sich dann immer mehr zu. Man sieht, es sind immer mehr Demonstranten auf diesem Platz.
Es wird immer lauter.
Wird immer lauter. Und dann wird so die Entscheidung getroffen, wir schicken die jetzt da raus. Und das eigentlich soll ja so eine Truppe, man sieht es ja bei der Polizei oder so, auch heutzutage, soll ja deeskalierend wirken.
Ja.
Was aber da auch ja nicht immer passiert. Ne? Man sieht das ja oft bei Stadion-Einsätzen zum Beispiel, ne? Oder Konzerteinsätzen gab es das ja auch schon. Man schickt irgendwo eine Hundertschaft Turtles in die Menschenmenge und das führt genau zum Gegenteil. Anstatt es deeskaliert, kippt es auf einmal die Gewaltspirale.
Weil halt der erste Stein fliegt, ne?
Genau, und da passiert genau dasselbe. Diese Rookie-Truppe wird rausgeschickt.
Und soll
oben hat man diese Situation mit Detra und Cyril gehabt, der jetzt auch schon mittlerweile wieder runter in die Menge gegangen ist.
Genau, wir müssen nochmal vielleicht das Bild einfangen, ne? Also der Platz ist mittlerweile voll mit Hunderten von Leuten, die um dieses Monument in der Mitte im Kreis drumherum stehen, ihren Lärm machen mit ihren Ratschen und Tröten und allem drum und dran. Das ist so gerade die Situation. Und da sagen dann die Imperialen, jetzt schlagt eine Schneise durch diesen Kuchen, also macht einen Weg frei bis zum Monument. Und da geht's dann los, da laufen die dann rein. Trupp.
Und dann, es ist wirklich schwierig, diese Folge so zu beschreiben, weil es doch so eine hohe Intensivität hat.
Ja, und vor allem die ständigen Cuts, ne?
Genau, und dann springt das immer zwischen Kässchen, der mit seinem Scharfschützengewehr versucht, die Detra zu erschießen, die dann immer wieder auf den Balkon kommt, nicht auf den Balkon kommt, obwohl ich dann auch immer mal so gesagt, das hat mich ein bisschen aus der Emission geholt, dass der erste Scharfschütze, den ich kenne, der es von unten versucht und nicht von oben. Also warum ist er denn in seinem Hotelzimmer oder, keine Ahnung, aufs Hoteldach gegangen? Gut, da werden wahrscheinlich auch Imperiale unterwegs gewesen sein.
Also erstens mal, da war er zu exponiert. Das verstehe ich, dass er den Schuss da nicht machen konnte, weil ihn halt, weil über ihm sind ja auch zwei Sturmtruppen einen Level höher positioniert, die ihn dann halt auf jeden Fall sehen würden. Aber das führt mich zu einem Kritikpunkt. Ich glaube, vielleicht dem einzigen, oder den ich habe, aber... Also man muss schon sagen, erstmal, dass er in diesem Hotelzimmer ist und die ganzen Wände sind da irgendwie fast aus Glas. Und er weiß, dass über ihm Imperiale sind und gegenüber. Und das gegenüber ein Büro ist, was voller Imperiale ist. Und was macht er? Er schmeißt seinen Koffer auf sein Bett und baut sein Scharfschützengewehr so direkt vorm Fenster mal zusammen. Das war völliger Blödsinn, sorry. Das weiß auch der Cassian besser, dass man das nicht macht. Das fand ich super weird. Weißt du, es würde halt kein professioneller Attentäter machen. Und die Kritik geht dann noch ein bisschen weiter. Bevor der Platz voll mit Menschen ist, ist der Kessin ja schon unten und versucht dann hier und da auch mal einen Schuss oder so. Aber wenn du überlegst, wie viele Imperiale da gerade rumstehen, das muss aufgefallen sein. Also dass er da so völlig unbeobachtet bleibt, finde ich ein bisschen übertrieben, ein bisschen unrealistisch.
Seine Entschuldigung ist ja, er wollte ja eigentlich gehen. Ne? Also er hat ja eigentlich schon, den Escape-Plan gezogen. Er hat gesagt, ich muss hier weg.
Stimmt.
Und dann hat er die Möglichkeit halt nochmal gesehen. Das war schon relativ unorganisiert.
Deswegen dreht er um.
Zeitpunkt an, ne?
Ja.
Und das
aber
halt
du auch siehst auch, war schon auffällig, oder? Ja. Also so, dass auch ein Billo-Stormtrooper hätte sagen können, ey, guck mal, da steht einer mit einer Waffe an der Säule.
Und dann, so. Jetzt, ich sag's jetzt einfach, eskaliert's halt, ne?
Dann eskaliert's.
Ab dem Zeitpunkt Wir dürfen jetzt so tief ins Detail gehen, weil wir müssen so
die
Emotionen einfangen. Wir haben nämlich jetzt schon wieder, sonst sitzen wir nächste Woche noch hier.
Aber wir dürfen nicht die Nationalhymne vergessen. Also ohne die können wir nicht die Eskalation.
Wollte ich ja gerade darauf hinaus.
Okay.
Dann mach du es, dann erklär du es mit der Nationalhymne. Ich über das Ding. Man muss auch nochmal, kurz bevor wir auf die Nationalhymne eingehen, ein kurzer Breakpoint, kurze emotionale Pause. Wir müssen mal was korrigieren. Ich habe letzte Woche gesagt, dass der Widerstand, man merkt es ja, ist halt an den Widerstand, Zweiten Weltkrieg, Paris etc. angelegt, ne? Aber die sprechen, ich habe gesagt, die sprechen Französisch, wurde eines Besseren.
Ach so.
Die sprechen gar kein
Französisch. Richtig. Ne? Nee, die Sprache ist komplett ausgedacht und erfunden worden für die Serie Andor und absichtlich wird sie mit französischem Akzent ausgesprochen, um an die französischen Widerstand während des Zweiten Weltkriegs zu erinnern. Das ist Absicht von Tony Gilroy.
Weil jetzt kommen wir nämlich, jetzt darfst du das mit der Nationalhymne erzählen, wenn du möchtest. Weil die ist ja auch aus diesem Pseudo-Französisch, ne? Wenn man das so nennt.
Sozusagen. Also sie fangen ja an, diese Hymne zu singen. Und also das Schöne ist ja erstmal, der Typ vom Widerstand, oder ja, der auch beim Widerstand ist, den wir im letzten Akt gesehen haben, der dafür verantwortlich ist, dass Sinter stirbt, ne? Der will ja da durchgucken, was die da machen, dann löst sich der Schuss und dann stirbt Sinter. Und dieser Typ mit dem Bart, den wir also aus dem Akt noch kennen, der ist derjenige, die Leute stehen da alle rum und rufen immer, we are the Gore, we are the Gore. Und er fängt dann aber an, dieses Lied zu singen und alle anderen stimmen dann nach und nach auf ihn ein. Unglaublich magische Szene. Und dann singen die im Prinzip ja sozusagen ihre eigene Weltenhymne oder Gorman-Nationalhymne. Und dann singen die dort alle und es werden immer mehr und es wird immer lauter und so machen sie einen friedlichen Protest, der unglaubliche Auswirkungen hat, ne? Weil sie alle wie mit einer Stimme sprechen. Genau.
Sehr emotionaler Moment, muss man sagen. Also so sehr initiatorisch, sehr, sehr gut an. Das muss man sagen.
Ja, vor allem, es ist ja auch so ein, ich nenne es jetzt mal blöd oder ich benutze den Begriff mal so ein Country-Song. Also, ne, er sagt, öffnet eure Augen und schaut auf den heimatlichen Himmel. Wir sind die Gore. Atmet die Luft. Wisst, dass ihr hier seid. Wir sind die Gore. Das Tal, das Hochland, ne? Und dann lass mich mein ganzes Leben hier verbringen. Das ist der Kern dieses Liedes, das die immer und immer wiederholen. Also, ne? Wir sind die Gore in diesem Lied. Das ist der Zenit.
Ja.
Und dann kippt die Stimmung und alles wird unfassbar schlimm. Das ist einfach nur krass. Also für Star Wars ist es 100 Mal, 1 000 000 Mal so krass. Tim, ich übergebe an dich, ich brauche einen Moment.
Ja, es eskaliert dann halt, ne? Also so wie man es sich auch vorgestellt hat, die Situation durch dieses Lied, durch die angestachelte Atmosphäre eskaliert halt nach oben und dann bricht im Endeffekt eine Straßenschlacht da aus zwischen den Imperialen, also zwischen diesem Sicherheitstrupp, zwischen den Widerständlern, zwischen ganz normalen Bürgern, die da zwischendrin mit rumrennen.
Und es, einfach angeschlossen haben.
Es gibt halt eine Gewaltspirale nach oben, die man von Star Wars so noch nie gesehen hat, muss ich sagen. Also es ist dann wirklich,
das ist krass.
Ganz normale Leute werden erschossen, auch mehrere Protagonisten, die man sieht, sterben auf beiden Seiten, bei den Rebellen genauso wie beim Imperium. Und auf einmal greifen Sturmtruppen noch mit ein und man hat schon das Gefühl eines örtlichen Massakers dann halt. Ne?
Das Schlimme ist, ne, also der Cassian war ja schon die Treppen hoch, war von dem Platz schon fast weg, hat sich entschieden, nochmal runterzugehen und dann werden oben die Ausgänge von diesem Platz von Sturmtruppen versiegelt. Man hört auch noch in der imperialen Zentrale, wie der Befehl gegeben wird, jetzt macht die Ausgänge dicht. Ne? Und da stehen schon gut 10, 15 Sturmtruppen rum und verhindern, dass die Leute rausgehen. Die sind eingekesselt und dann beschießen sie von diesen Ausgängen aus und von vorne, vom imperialen Hauptquartier aus. Und die Leute haben halt, außer den Rebellen, die in dieser Menschenmasse sind, sind das Bürger wie du und ich, die wehrlos sind und einfach abgeschlachtet werden.
Ja.
Und du hast denn das in Star Wars in der Form schon mal gesehen?
Und man hat dann auch, da donnern dann mal zwei TIE Fighter oben drüber. So. Und es ist wirklich eine so gut gemachte Szene. Und es einfach nur pure Eskalation. Jeder schießt durch die Gegend, es sterben Leute, es explodieren
Und Gebäude. Wie sie sterben.
Ja, auch dann der Portier, also der so eine Bombe dann da wirft. Und man sieht halt auch, dass das Imperium an der Stelle gar nicht mit so starkem Widerstand gerechnet hat. Also man sieht auch den Zwischenschnitt, den Headquarter, der Tetra, und auch zu diesem Anführer da sieht, der die ja da sinnlos Druck geschickt hat, dass der dann auch irgendwann schon mal das Gesicht verzieht und du merkst so, oh shit, das eskaliert ja hier viel mehr, als wir uns das eigentlich gewünscht hätten. Die wollten ja Eskalation, aber es ist mehr, als sie sich gewünscht hätten wahrscheinlich, ne?
Das ist sowas, was ich ein bisschen noch an der Seite gehalten hatte, was man jetzt aber langsam mit einfließen lassen kann und was auch jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist. Dedra. Wir sehen auch an ihr, dass das Imperium ein Gewissen hat. Sie ist zwar der, ich gehe die steile Karriereleiter hoch und ich bin auch bereit, ziemlich viel dafür zu tun. Und da unterscheidet sie sich von Cyril, genau, nämlich sehr stark in dem Punkt. Und als sie dann aber merkt, dass sie langsam auch nur zu einer Art Funktion, Figur wird und die Kontrolle verliert und längst die anderen über sie entscheiden, da wird es für sie dann auch schwierig. Denn wenn sie während dieser ganzen Ereignisse immer wieder mit Patergas, also ihrem Pseudo-Daddy, telefoniert, sagt er ihr, was da passiert. Und dann sagt sie auch so, ja, er sagt so, ich merke, sie sind aufgebracht, sagt er am Telefon. Ja. Ne? Und sie sagt, du siehst so richtig, wie sie sich zusammenreißt, um sich nichts anmerken zu lassen. Und das fällt ihr richtig schwer. Und dann sagt sie so, ja, Moment, was ist denn hier los? Und die Gerüchte, da sind doch überall diese Truppen gelandet und überall wird angegriffen. Und was ist denn hier los? Das war doch gar nicht so der Plan. Und dann sagt er, ja, das hat alles seine Richtigkeit. Und da ist sie erstmal so nach dem Motto, ey, ich habe gar keine Kontrolle mehr. Ich bin ja auch noch ein kleiner Popelspiel. Und das wird dann auf den Zenit getrieben. Denn ISB-Truppen werden geschickt. Und da ist auch so ein größerer Commander dabei. Und dann fragt sie nochmal, wie sind denn hier die Hierarchieverhältnisse? Und dann sagt der Patergas ihr, du bist der Chef. Der Typ ist sozusagen deine Waffe und der legt los, wenn du den finalen Befehl gibst. Aber die Verantwortung, den Befehl, der liegt bei dir.
Er sagt doch irgendwie, er ist die Waffe, du bist der Abzug.
Dieser Typ, der es ausführt, sagt dann selber, ich bin der Abzug, du bist der Finger.
Ja, der ist so.
Sagt genau. Er. Na, genau. Was sagt er? I'm the trigger, you're the finger. Genau. Ja. Und das Krasse ist, was ich bei dem so geil finde, dass der geht ja dann aus dem Zimmer raus, nachdem er das gesagt hat, und informieren Sie sich, wenn Sie soweit sind. Für den Typen ist das einfach nur eine Prozessabarbeitung. Der empfindet emotional gar nichts.
Ja, doch, man sieht dann schon an seinem Gesichtsausdruck so.
Ja, später, wenn er dann so smilet, oder?
Ja.
Aber wenn er den Christoph Waltz Signature-Gesichtsausdruck hat, du weißt, was ich meine, ne?
Dann hat man ja noch den Punkt, dass Cyril ja runter ist, auch in die Menge, und sie ist sogar jemanden runter, also sagt, holt ihn da unten raus.
Holt ihn raus!
Obwohl der die sogar gerade gewürgt hat. Also auch da noch zu sagen, also sie weiß, das eskaliert jetzt hier komplett, war ja auch der Plan, das komplett eskaliert. Ja. Und dann sieht man, und das war wirklich Mindfuck, muss ich sagen, wie Cyril auf Endor trifft.
Oh, warte, bevor wir diese Tür aufmachen, noch ein letzter Satz zum Raum davor. Ein letzter Satz.
Du machst immer Coitus Interruptus. Ich bereite
mich vor. Ach, sorry.
Und dann tust du 10 Minuten lang wieder irgendwelche, wie hießen Planeten früher, was ist im Kanon, was in Legends. Lass uns das doch einfach mal zu Ende bringen. Was willst du denn vorher noch erzählen, dass die aufeinander treffen? Das ist doch das
Beste
an der ganzen Episode, an der ganzen Folge, so.
Finde ich auch. Ich sehe das gar nicht anders. Ich wollte nur sagen, als Cyril geht von Dedra, sagt er ja good luck, Dedra, und beendet diese Beziehung dauerhaft. Und ich finde es halt sehr stark und bedeutungsvoll, dass sie trotzdem noch wen hinterher schickt. Sie versucht es noch zu retten. Sie hat noch nicht aufgegeben, er schon. Und dann trifft er Endor. Und ich finde, das sollte man schon im Hinterkopf haben, wenn man dann jetzt auf diese Szene eingeht.
Ja, im Endeffekt, darauf wollte ich jetzt gerade hinaus, man sieht, Endor zielt auf Dedra mit seinem Scharfschützenlasergewehr. Und kann eigentlich den perfekten Schuss abgeben. Und genau in diesem Moment sieht ihn
Cyril.
Cyril, Entschuldigung. Und ist perplex, den Endor da stehen zu sehen. Und rennt auf, also man sieht, er will den Schuss abgeben und in dem Moment wird er von Cyril umgetackelt.
Ja.
Und da habe ich gedacht, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Weil so in meinem Empfindung oder in meinem, was kann jetzt passieren? Erschießt er die jetzt. Und dass er eigentlich Cyril unterbewusst sie sogar noch rettet. Er weiß ja nicht, auf wen er da zielt, ne? Sieht er ja nicht.
Mhm.
Und sich dann da quasi auf ihn schmeißt, war schon eine verrückte Szene, muss ich sagen. Also war aus emotional eine sehr verrückte Szene, ne?
Absolut. Es war eine krasse Szene, aber vor allem, weil der Kampf selbst auch so gut gemacht ist. Ne? Also sie, im Prinzip ist es ja eigentlich mehr oder weniger hauptsächlich ein Faustkampf, wo sie sich in so einem Restaurant, in so einer Kaffeebar durch die Gegend schmeißen. Und das ist super intensiv, vor allem, wenn du dir mal überlegst, dass der Cassian überhaupt keine Ahnung hat, wer der Typ ist.
Ja, das ist ja dieses, das war so geil eigentlich, also diese Szene so zu inszenieren, dass er ihn fragt, wer bist du denn?
Who are you?
Ja,
wer bist du denn? Legendär.
Und für den Cyril war der Endor ja Mittelpunkt der letzten Jahre, was er gemacht hat. Wegen ihm hat es ja alles angefangen. Wegen ihm ist diese ganze Spirale auf den Zero losgegangen. Dieses ganze Story, was da alles passiert ist, beruht ja darauf, dass Endor diese zwei Typen erschossen hat.
Genau. In Staffel 1. Preox Smaller, genau. Und weil der Cyril dann da gefeuert wird und letztendlich dann zu seiner Mutter zurück muss und die über ihre Beziehung ihn beim Standardisierungsbüro unterbringt. So läuft es ja. Und das wäre alles vielleicht nie passiert so.
Ja, ich meine, diese ganze Eskalation halt auch auf Ferrix basiert ja alles darauf, dass er versucht, diesen Endor zu bekommen. Und in dem Moment, man kann diese Szene gar nicht gut genug beschreiben, in dem Moment, wo sie aufeinandertreffen, wo dieses zwei chlorreiche Halunken Eye-on-Eye Mexican Standoff-Ding passiert, sagt Endor, wer bist du eigentlich?
Und das schockt ihn so hart durch, dass er so durchgeknallt ist, der Typ, der, um den sich sein ganzes Leben dreht, nicht mal weiß, wer es, wie unbedeutend er ist, dass er ihn nicht mal kennt. Ja. Und dann senkt er langsam die Waffe und dann Headshot.
Ja.
Aus dem Nichts. Und wie gut, dass Endor ihn nicht erschießt, sondern dass sie es so gelöst haben. Viel besser.
Erklär und kurz, was passiert.
Also wir sehen plötzlich, wie Cyril fassungslos nach der Frage Who are you? Endor anguckt. Bumm, er kriegt einen Kopfschuss und fällt tot zu Boden. Und Caro Rylance, also der Chef sozusagen vom Gorman, von der Gorman Front, hat ihn erschossen, weil der ihn zufällig da halt gesehen hat und so sauer auf ihn war, dass er sie verraten hat. Dass er ein imperialer Spitzel war, der den Widerstand da unterwandert hat. Und dafür rächt er sich.
Das war eine so, wir haben es jetzt wahrscheinlich kaputt geredet ein bisschen. Man kann es nicht so erklären, wie es da emotional rüberkommt.
Das kannst auch du dieser, gar nicht, das kannst
Moment,
du sehen.
Wo er realisiert, ich bin eigentlich ein Nichts. Niemand kennt mich so ungefähr. Selbst mein größter Erzfeind, dem ich jahrelang versuche, hinterherzukommen, den ich jahrelang versucht habe zu stellen, selbst der weiß nicht mal, wer ich bin.
Das ist so krass, oder? Weißt du, der ist seine Nemesis eigentlich so, hat keinen Plan, wer das ist. Das ist so hart. Und vor allem, wenn kurz vorher, also 5 Minuten vorher, literally, dein gesamtes Weltbild zusammengebrochen ist, das als nächstes ist der Todesstoß. Ja. Das heißt, selbst wenn er nicht erschossen worden wäre, innerlich, emotional, geistig, mental, ist der fertig. Eh schon. Der kann das gar nicht mehr begreifen, was da passiert. Das siehst du auch an seinem Gesicht, der begreift das nicht mehr. Das ist unfassbar für ihn, was er da hört und sieht. Das ist super krass. Und auch wie wenn dann Endor von da weggeht, ne? Also da abhaut, der guckt sich ja auch nochmal so um, guckt diesen Typen nochmal und überlegt so, sollte ich den kennen? So, das ist krass. Das ist einfach nur krass. Und ich glaube, viele haben geglaubt, dass Cyril bis zum Ende, also bis zum Ende vom nächsten Akt, noch bis zum Schluss der Serie dabei ist, ne? Ja. Ich glaube, nicht jeder hat erwartet, dass er jetzt schon rausgenommen wird.
Aber hat.
Fand ich ja auch.
Ein sehr guter Moment, muss man sagen. Also wirklich. Da vergisst man halt, wie ich es jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, wirklich immer wieder, dass man im Star Wars Universe da unterwegs ist. Und wie gut inszeniert es ist, dass solche Szenen werden in den wenigsten Filmen der letzten 50 Jahre so gut beschrieben, so gut abgehandelt, wie die das da hingekriegt haben in der Serie. Muss man einfach nur den Hut vorziehen, muss man wirklich sagen.
Das, auf die Knie gehen und den Hut ziehen, so ist es. Ist also gut. Dieses, ich meine, du willst das auch mit Würde zeigen, so ein Massaker, und nicht einfach nur actionartig abarbeiten. Du willst keine coole Blasterschlacht, wo dann viele Sturmtruppen und andere umfallen. Die wollten das mit Intensität, Würde und ehrlich zeigen. Ne? Und das haben sie geschafft.
Also generell, wie diese Schlacht abläuft, dann die...
Das ist krass. Aber wenn die Roboter kommen.
Die Roboter kommen, wie geil die eigentlich kämpfen, die Kerle. Also ist schon sehr cool gemacht. Aber ich glaube, wir sollten jetzt mal einen Schritt weiter springen.
Ja,
was
also
ist
das der, Massaker...
Was passiert nach dem Massaker, Tobi?
Genau, also erstmal wissen wir, dass dann Endor auch flüchtet, also Cassian flüchtet. Auf der Flucht, das muss man noch erwähnen, wird er auch angegriffen von so einem imperialen Kampfdroiden und er wird aber von einem anderen Widerständler von der Gorman Front dann gerettet, der einfach mit dem Auto in den reinkracht und dann sagt der Cassian, packt mir den mal ein, mit dem habe ich noch was vor. Kurzer Fun Fact, behind the scenes, eigentlich war es so gedacht, dass die Folge 9 sollte sich so eine Art Horrorfolge werden, die ausschließlich darum dreht, wie Cassian K2SO, also sein Roboter, den wir dann noch aus Rogue One kennen, kennenlernt, wie die miteinander zusammenkommen. Und das war aber, glaube ich, dem Disney-Konzern dann auch ein bisschen zu krass. Und die haben gesagt, nee, also das können wir so nicht machen. Und deswegen hat man die neue Folge 9 nicht komplett diesem Kennenlernen von K2SO und Cassian gewidmet, sondern hat da die Mon Mothma-Sache reingebracht, die eigentlich nämlich für Folge 10 gedacht war. Also der Grund, als er von diesem Roboter angegriffen wird, der zu Schrott gefahren wird und er ihn mitnimmt, ist sozusagen der Ersatz dafür, dass wir diese Folge 9 nicht bekommen haben. Das sei nur als Funfact mal am Rande erwähnt. Denn wie viele da draußen bestimmt wissen, die jetzt zuhören, es gibt ja ein ganz berühmtes Comic, in dem die Vorgeschichte von den beiden erklärt wird. Und das ist auch extrem beliebt. Aber gut, er ist geflohen und hat sich auf dem Rückweg noch schnell einen Roboter gegönnt. Und macht sich dann auf
der
den...
Der Roboter
den,
war ja komplett kaputt. Halt, ne? der
in der Mitte einmal durchgeschnippelt. Mit davon. Ja, genau. Also es sind zwei Hälften, der Oberkörper und der Unterkörper. Und den lässt er dann auf die Rebellenbasis dann fliegen. Ohne, ja, erstmal einfach so, genau. Ja, und dann hat man erstmal das zu verdauen, was bis dahin passiert ist. Und man ist erstmal so ein bisschen, ja, wie soll man es sagen, wird so ein bisschen geschockt zurückgelassen, kann man schon sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Und musst du brauchst eigentlich die Folge 9, um von der Folge 8 runterzukommen, oder?
Ja, das hätte man sich gewünscht, aber das geht ja dann in ähnlichem Tempo weiter eigentlich, ne?
Ja,
also jetzt nicht also in einem Action-Tempo, sondern in einem ähnlichen, ja, wie beschreibt man es, dichte, atmosphärische Folge.
Oder? Ja, es kam, es, genau, du hast keine Sekunde Pause, ne?
Ja.
Du musst da einfach durch, ob du willst oder nicht, und es lässt dich vernichtet zurück und dann atmest du einmal kurz durch und dann kommt schon wieder das nächste Intro von der 9. Folge. Da brauchen wir ja auch nicht chronologisch alles nachzuerzählen, was da passiert ist, aber im Kern, worum geht's eigentlich im Finale vom dritten Akt? Wir wissen alle, dass Mon Mothmas unglaublich wichtige Rede stattfinden wird und dass Mon Mothma dann von Coruscant fliehen muss. Das steht ja sowieso schon fest. Mhm. Und
kurz,
man fragt...
Ich muss ganz kurz einhaken. Ich habe mal so die Chronologie eben nochmal durchgejodelt. Müssen wir nicht mal kurz auf dieses Pricks-Thema eingehen?
Ja, das auf jeden Fall auch. Also ultra wichtig, klar gehen wir da drauf ein, um das nicht falsch zu sagen. Ja, wir können es auch jetzt machen.
Drauf eingehen, ja. Weil sonst hinten raus macht es uns, glaube ich, keinen Sinn mehr, das nochmal ganz kurz zu erklären, was da passiert ist auf...
Machen wir.
In der Beziehung zwischen Kerstin und Prix. Weil dann können wir jetzt am Rest wirklich sauber auf das Highlight dieser Rede nochmal eingehen.
Machen wir. Gute Idee, guter Punkt. Ja, also was wir aus den vorherigen Folgen oder Akten bisher auch schon wissen, ist, dass Cassian nicht so ein Typ ist, der die ganze Zeit einfach sagt, yeah, go, Rebellion und alles andere ist mir egal, das ist mein einziger Lebenssinn. Nö, so ist er halt nicht. Und er hat schon öfter festgestellt, dass das Ganze vielleicht nichts mehr für ihn ist. Er sagt halt, also nur noch ein weiterer Job, dann höre ich auf. Kennen wir ja auch von anderen Helden in anderen Universen und Geschichtserzählungen, aber er ist auch so.
Wenn er sagt nur noch einen Job, dann geht es immer in die Hose.
Genau. Ja, du weißt ja, nur noch ein Level, ne?
Deshalb darf
ich nicht sagen. So ist es. Und Cassian kommt wieder an einem dieser Punkte an, an dem er sagt, ich will aufhören. Nur noch ein Ding, ich höre jetzt auf. Und dieses Mal ist es aber so ernst, dass er das halt eben auch der Biggs sagt. Und sagt, hey, das, was ich wirklich will, was der Sinn meines Lebens ist, ist mit dir zusammen zu sein und irgendwo in einer geheimen, unbekannten Ecke dieser Galaxie mein Leben zu verbringen und glücklich zu sein. Das ist alles, was ich will. Ich muss nicht in diesen Krieg und ich muss ihn auch nicht zu Ende bringen. Ich habe schon so viel getan. Ich habe doch schon alles gegeben. Darf ich nicht jetzt auch endlich nach Hause kommen und meinen Frieden haben? Und da wir wissen, dass Biggs eine Vollblut-Rebellin ist, für die Rebellion ja das Wichtigste darstellt, oder ich würde vielleicht nicht sagen, das Wichtigste darstellt in dem Sinn, aber ihr ist klar, es bringt nichts, wenn ich mit meinem lieben Cassian an irgendwo versteckt in der Galaxie 90 Jahre alt werde. Trotzdem geht hier alles vor die Hunde und das kann nicht sein. Diese Rebellion muss gewinnen.
Man merkt an dem Dialog, so, es wird irgendwann keinen sicheren Ort mehr geben, wenn nicht Leute wie wir das versuchen zu verhindern.
Genau, wenn wir nicht diesen Ort schaffen, an dem wir alt werden sollen, dann wird es niemand tun und dann wird es nicht klappen. Also es ist alternativlos irgendwo. Und er steigt aber nicht auf diesen Zug ein. Ne? Er hat einfach andere Ziele. Ne, die ihm wichtig sind. Und ja, was dann passiert, ach, das tut so weh. Denn letztendlich legen die beiden sich ja auch schlafen und Biggs nimmt dann nachts eine Nachricht für ihn auf und haut ab. Warum? Weil sie einfach weiß, dass sie der einzige Grund ist, der Cassian davon abhält, die Sache mit der Rebellion halt durchzuziehen oder mit dem Widerstand. Nicht mehr durchzuziehen, genau. Und was macht sie? Sie nimmt sich selbst aus dieser Gleichung raus und sagt ihm das auch ganz ehrlich. Sie sagt nämlich, ich habe für uns beide entschieden, und zwar zugunsten der Rebellion gegen uns, in dem Sinn. Und ich hasse dich nicht, ich liebe dich natürlich, ich bin jetzt weg. Und wenn die ganze Sache hier geschafft ist, dann sehen wir uns wieder. Und wir alle wissen natürlich in dem Moment, das war das letzte Mal, dass die beiden sich gesehen haben. Es war so hart. Tim, es war so hart.
Also im Endeffekt.
Also mir hat es richtig mitgenommen.
Sie schneidet ihm quasi den Escape-Plan ab.
Ja.
Sie stellt ihn vor vollendete Tatsache und sagt, du bist wichtig für die Rebellion, du bist wichtig für das, was hier passiert. Wir ziehen uns jetzt zurück, wir können uns nicht gemeinsam zurückziehen, also gehe ich jetzt aus deinem Leben, dass du keinen Escape-Plan mehr hast.
Ja.
Das ist
einfach nur krass.
Der Punkt hat, ne?
Und sie meint es halt auch nicht böse, aber sie glaubt halt an ihre sie ist halt überzeugt von ihren Gedanken und zieht es dann knallhart durch. Und er rennt dann noch hinterher, erwischt sie natürlich nicht mehr und ist ziemlich, ja, zerstört. Ne?
Also im Endeffekt so ein bisschen wie bei den Konquistadoren, wie die in Südamerika gelandet sind, dann ihre eigenen Boote kaputt gemacht haben, dass die Leute intensiv an eben Projekt arbeiten und nicht an wir hauen wieder abdenken halt. Ne?
Ja, also
schneidet
Rückweg,
ja dann eigenen Rückweg ab halt. Ne?
Genau.
Ausweg.
Also das war schon... In dem Zustand sehen wir unseren guten Kässchen, bevor sich dann die Kamera und der Blickwinkel zu Mon Mothma und dem Rat verschiebt. Ja. Und klar, wir wissen alle, worauf wir alle eben gewartet haben in der 9. Folge. Wir wollen diese eine große Rede von Mon Mothma sehen und alle hoffen, dass sie gut wird und dass sie uns mitreißen wird. Und Spoiler, die war auch verdammt gut. Ja. Die hat mitgerissen. Und was ich cool fand, also was mir unfassbar gut gefallen hat. Der Rat, wir haben den schon in Star Wars Filmen gesehen, aber immer nur relativ verkürzt. Ne? Du siehst einen da mal kurz was sprechen, was vortragen. Ja, diesen
großen Senatsraum nur alleine, wo die alle in ihren
genau. Kuppeln
da sitzen. Das hat man ja schon sehr oft gesehen, aber nicht so in der Art und Weise, wie man es jetzt sieht.
Ja, wir sehen halt den Parkplatz, die Infrastruktur, die Räume drin, den Ring, der hinten drum führt, die Technik, die Reporter und also sogar die Nachrichtenräume sehen wir, wo Reuters, also sozusagen Star Wars Reuters sitzt und in die Tasten tippt. Das fand ich also wirklich unfassbar stark. Du weißt ja, ich liebe diese Details. Ja. Und dann fand ich es halt super geil zu sehen, wie sie in ihre Kanzel tritt, wie dann überhaupt die so in diesen Raum reinfährt. Ohne Scheiß, da pisst du dich doch ein, wenn du vor so einer Menge Leute so exponiert wirst mit dem Ding, was sie vorhat zu sagen. Also in dem Moment siehst du, wie stark sie ist.
Man muss halt sagen, um nochmal so drei, vier Schritte zurückzugehen. Wir hatten jetzt ja mit der Folge vorher, mit der Eskalation da des Widerstands und der imperialen Truppen, geht es jetzt wieder so ein kleiner Genrewechsel, wieder mehr so in dieses spannungsgeladene Spionage-Thriller-Ding, der mich auch viel an so FBI Filme mit Politikern und so erinnert hat, ne? Gibt's ja auch unzählige Beispiele dafür. Und die Dolmetscherinnen oder sowas, ne? In der Richtung, wo du so ein Gebäude hast, wo in diesem Gebäude was passiert, in dem Fall dieses Senatsgebäude, und ganz viele Fraktionen auch wieder da gleichzeitig da sind. Der Lusen ist mehr oder weniger da, dem Lusen seine Assistentin ist da, die Mon Mothma mit ihrem Chauffeur und ihrem, ich weiß nicht was, das Assistent oder Bodyguard, ist da eine Gruppe, ist da, die sie danach herausholen soll. Endor ist da, der diesen Exit von ihr, diesen Fluchtplan mitgestalten soll. Und das spitzt sich auch wieder so super zusammen. Also es ist auch wieder so eine Folge, die super schwer zu beschreiben ist, weil du ganz viele Szenenumschnitte immer zu anderen Protagonisten hast und siehst, was sich entwickelt. Und man merkt dann auch, das habe ich auch Spionage ist wieder gesagt, man merkt jetzt auch immer mehr, alle Seiten sind schon unterwandert von der anderen Seite. So, bei ihr sind Leute vom Widerstand dabei, bei ihr sind aber auch imperiale Spitzel dabei, wie der Chauffeur. Und genauso auf der anderen Seite halt, ne? Also, alles ist schon unerwandert immer von der Gegenseite. So, du kannst keinem mehr trauen im Endeffekt, ne?
Genau. Da habe ich genauso wahrgenommen. Man weiß schon gar nicht mehr, wem man vertrauen darf. Und das hängt sich ganz gut an dieses Überinformationsproblem, was wir auf beiden Seiten haben dran. Ne? Beide Seiten haben so viel Informationen, dass sie die gar nicht verarbeiten können. Sie sind gegenseitig schon unterwandert und so ganz auf sicheren Säulen steht das Ganze nicht mehr. Also wenn man schon so erschüttert ist, dass man nicht mehr weiß, wie man vertrauen kann, dann wird es schon problematisch, ne? Und wir haben in der Folge halt viele so kleine, kurze Dialoge, die wir jetzt gar nicht so nachholen oder inhaltlich zusammenfassen können, weil es too much ist, ne? Wenn Bale Organa mit ihr redet und so. Übrigens von einem anderen Schauspieler diesmal gespielt, weil der Jimmy Smith wegen anderer Verpflichtungen keine Zeit hatte. Ist ein bisschen schade, aber jetzt nicht so schlimm. Ja. Genau.
Auch in der letzten Episode vergessen, er kam in der letzten Episode sogar schon mal vor. Ganz kurz. Und da fragt sie sogar nach Leia, wo Leia wäre. Und das haben wir ein bisschen übersprungen. Das ist mir auch erst, wie er eben wieder aufgetaucht ist. Okay. Verdammt, da haben wir gar nicht drüber gesprochen.
Stimmt.
Also selbst im letzten Story-Arc wurde er schon mal ganz kurz gezeigt. Sie treffen aufeinander, auch vorm Senat. Und ja. Sie fragt ihn, wo ist Leia? Und er sagt, ja, sie ist noch da und da unterwegs. Und dann sagt sie so nach dem Motto, pass auf sie auf. Und ganz kurze Szene, aber man sieht dann schon diese Anspielung auf Prinzessin Leia im Hintergrund. Mhm. Fand ich sehr geil gemacht, so ganz zart, nett wieder, wie ich Schwind schon gesagt habe, nicht diese fliegen sie solo, bla bla bla, ja. Also nicht immer mit der Brechstange in die Schnutz, sondern wirklich nur so beiläufig, fand ich super gut. Und da ist er jetzt ist er ja mehr im Geschehen mit drin, ne?
Genau, und weil wir es gerade auch hatten von den ganzen Dialogen, die stattfinden, ich glaube, eine Sache, die Bail zu Mon sagt, ist ganz, ganz wichtig, so nach dem Motto, er fragt sie nochmal, oder er bestätigt nochmal, du musst das nicht tun. Du kannst noch alles anders machen. Hast du dir das gut überlegt? Er weiß natürlich, dass sie es überlegt hat, aber er will ihr einfach nur zeigen, niemand zwingt dich, das zu tun. Du kannst das noch anders machen. Aber sie sagt halt, nee, ich zieh durch, ich weiß auch, was ich damit alles aufgebe, aber mir geht's hier um die Sache und das muss gemacht werden. Und dann sagt er halt, tut mir leid, ich kann nicht mit dir kommen, ich bleib hier, ich gehe zu einem anderen Zeitpunkt, wir brauchen auch immer noch Leute, die hier sind und für den Widerstand arbeiten und du musst aber sofort nach deiner Rede abhauen. Und ja, er sagt, ich habe eine Crew für dich, die bringt dich dann safe nach Yavin, alles cool. Und sie erfährt dann aber vom Luthen, dass diese Gruppe, du hast es ja gerade angesprochen, unterwandert ist und dass man der nicht vertrauen kann. Und er sagt, ich schicke dir jemand anderen, hier ist das Codewort. Und sie weiß aber in dem Moment nicht, wem sie vertrauen soll. Da zeigt sich dieses Dilemma nämlich. Ja. Sie weiß dann nicht, soll ich mit dem Bail gehen? Den Bail, den kenne ich doch gut, dem vertraue ich doch. Oder soll ich mit den anderen gehen? Warum entscheidet sie sich letztendlich dann doch mit Cassian zu gehen? Weil sie nämlich den Bail fragt, kennst du die Typen persönlich? Und er sagt, nee, das wäre ja viel zu gefährlich. Das sind Hired Mercenaries. Ja. Und das ist der Moment, wo sie dann doch, glaube ich, kippt und sagt, na gut, dann kann ich genauso gut mit dem anderen gehen.
Ja, bis das dann überhaupt alles zustande kommt, sieht man halt so in diesem, wie ich ja gesagt habe, in diesem Senatsgebäude, wie die sich eigentlich gegenseitig jagen. Also das Imperium versucht, sie wissen, wenn sie ihre Rede hält, dann wird sie da loslegen. Es geht ja auch um das Thema Gormen hauptsächlich. Also man sieht dann parallel immer, dass das, was da in Gormen passiert ist, ja als Propagandatrick des Imperiums genutzt wird. Also es wird ja so dargestellt, als wäre auf Gormen, das war ja auch das Ziel der ganzen Geschichte, als wäre in Gormen eine, die nennt es ja nicht Rebellion oder so, weil bei Rebellion wüsste man ja, dass es gegen jemand böse geht, also so einen Aufstand gegeben hat. Mhm. Dass die Leute von Gormen, die ja eh so überprivilegiert sind und die Reichen und geil
arrogant
und ja, und sie werden eigentlich total ins falsche Licht gerückt und dass das als Angriff aufs Imperium genommen wird. Und auch verschiedene andere Senatoren in dem Senat sprechen sich ja gegen Gormen schon aus in dem Moment.
Und ja, wobei du da ja auch nie so genau weißt, inwiefern die einfach nur dem Imperium nachreden,
ja, genau,
oder selber Angst haben.
Genau, weil sie ja selbst Angst haben. Und dieser Moment, dass sie da in die Bütt muss oder soll, ist ja so der Punkt, sie hat ja schon einen sehr hohen Rückhalt. Und das Imperium weiß ganz genau, oder ISB, weiß ganz genau, wenn sie da jetzt diese Rede halten kann und sagen kann, was sie will, dann bricht diese Fassade, was da in Gormen passiert ist. Und wenn das bricht,
dann
bricht generell das Ansehen des Imperiums im Senat weg.
Und also ich glaube nicht, dass es ganz wegbricht, aber es nimmt harten Schaden.
Ja gut, ich sag mal, sie sagt ja dann was, wird ja dann auch zum ersten Mal eine Person namentlich erwähnt, die vorher nie erwähnt wurde. Also mal, es wurde zwar schon mal über den Imperator gesprochen, aber sie sagt es ja dann auch ganz knallhart.
Zum Schluss, ja.
Und das wird ja soll ja verhindert werden. Das heißt, es gibt ganz verschiedene Protagonisten, die jetzt versuchen, das zu verhindern, dass sie da in die Bütt kann. Sie wollen ihr den Strom abdrehen, sie wollen dies machen, sie wollen sie dieses Ding überhaupt reinlassen in diese Kapsel. Parallel wird von anderen dann wieder versucht, das zu verwirklichen und ihren Rückzug dann auch zu sichern. Sie wissen ja in dem Moment, wo sie es gesagt hat, ist sie halt vogelfrei fürs Imperium. Ne? Dann ist sie ganz klar,
dann
hat sie sich als Widerständlerin oder Revolutionistin oder wie auch immer bekannt.
Dann ist vorbei.
Man geht ja auch nicht so wirklich darauf ein, dass sie ja dann auch ihre Familie damit und alles, was sie vorher gemacht hat, ja cuttet.
Ne? Ah, das ist übrigens auch etwas, was komplett, ich sag jetzt mal, vergessen wurde. Was ist denn eigentlich mit Perrin? Also ich meine, Perrin war ja schon jetzt nicht wenig präsent in Endor bisher, also nicht maximal, aber schon präsent. Und mich hätte jetzt schon interessiert, wie das, was mit ihrer Tochter und ihm
passiert. Ja, sag mal, Ich hatte mir das so zugehört, dass die jetzt vielleicht in den nächsten drei Folgen dann nochmal auf die Repressalien drauf eingehen. Und das ist ja auch der Punkt, ja. wo wir ja schon mal drüber gesprochen haben, wo wir ja drauf eingehen wollen. Man hat es ja auf Gorman, genauso wie jetzt. Vorher bist du ja nur irgendwo hingeflogen, hast ein bisschen Rebellion gemacht und bist abgehauen. Jetzt ist das da, wo du bist. Und dann kannst du nicht mehr einfach so gehen. Beziehungsweise, wenn du gehst, gibt es immer jemanden, den du zurücklässt, der dann die Repressalien abgibt. Es gibt ja auch aus dem ganz verschiedenen Kriegen, gerade auch beim Zweiten Weltkrieg, wenn es gegen die Revolution ging, es werden dann halt einfach kollaterale Massaker oder sowas durchgeführt dann halt, ne? Und du bist dann dran schuld. Also ich habe ja auch mal im Zweiten Weltkrieg so die Situation, dass dann irgendein Dorf, wo halt auch eine starke Widerstandszelle war, die da nicht dran gekommen sind, haben die alle in die Kirche geführt und haben die Kirche niedergebrannt, ne? So nach dem Motto, dann, wenn wir an euch nicht rankommen, aber an alle anderen, die ihr habt, kommen wir halt schon ran, ne?
Dann seid ihr halt plötzlich alle Komplizen, ne?
Ja.
Und dann bringen wir euch alle um. Das ist genau die schreckliche Sache.
Was jetzt da in Gorman passiert ist und jetzt, was da halt auch passiert, du musst dann halt irgendwann, gibt's halt kein Zurück mehr. Und da an dem Punkt sind sie jetzt im Endeffekt.
Das sagt ja auch, bevor sie spricht, einer von den anderen Senatoren, die da zu Wort kommen, sagt doch auch, was ist denn, wenn es das nächste Mal eure Leute sind und euer Planet ist? Ne? Es gibt ja auch jemand anderen, der das hervorhebt, bevor sie spricht.
Genau, und einfach jetzt, ohne da weiter auf Widerstand und sowas einzugehen, man sieht einfach nur, wie gut das inszeniert ist. Und das ist wirklich auf so einem hohen Level gut exerziert, gut durchgedacht. Dann auch mit den verschiedenen Spionen untereinander, die das versuchen aufzuhalten. Also wirklich eine super gute Folge, fand ich.
Ist unglaublich gut und intensiv. Und ich meine, sie bringen aber, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, auch hier und da ein kleines Späßle am Rande mit rein. Was ich aber sehr gelungen und passend fand. Nicht zu witzig, nicht zu ablenkend. Zum Beispiel, es gibt in diesem Komplex so eine große, ich sag mal, Sendezentrale, auch von der Security, vom irgendwie ISB, die überwachen da halt die ganzen Senatoren. Die haben die Büros von denen verwanzt und so, und die ganzen Informationen fließen da zusammen. Und da gibt's auch einen Decision Maker, der halt sagt, was man dann machen soll mit den jeweiligen Leuten. Und den gleitet das Ganze so ein bisschen aus der Hand, denn die Mon Mothma findet auch einen Abhörsender bei sich im Büro. Und ihr Assistent sagt dann so nach dem Motto, hier kannst du das nicht bleiben, geh mal raus. Üb mal deine Rede draußen, wir werden abgehört. Und das fällt eben auch bei dieser Überwachungsstation auf, dass irgendwas nicht stimmt, die werden skeptisch. Und ja, das sind auch diejenigen, die später losrennen, um die Übertragung der Senatssendung abzuschalten. Die wollen nämlich verhindern, dass irgendwas nach draußen dringt und von den anderen in der Galaxie gesehen werden kann, von den anderen Völkern und Mitgliedern. Ja. Und das Witzige ist, dieser Typ kommt dann zu der Tür, wo man das abschalten kann. Und da stehen dann halt zwei vom Widerstand verkleidet als Imperiale und erzählen ihm so eine geile Passierschein A38-Nummer. Ich bin gestorben, es war so gut. Der sagt so, warum ist diese Tür zu? Diese Tür ist niemals zu. Und die sagen so, ja, das war ein Bug, den wir letzte Woche korrigiert haben. Diese Tür muss immer zu sein. Und deswegen ist die jetzt zu. Und dann sagt er, ja, aber dann macht die Tür doch auf. Ja, wir können die Tür nicht aufmachen. Ja, wieso können die Tür nicht aufmachen? Dafür brauchen wir eine Freigabe von dem und dem. Und er so, wo kriege ich die Freigabe her? Da. Und dann schicken sie ihn weg und er rennt halt los. Und dadurch verhindern sie halt, dass die Übertragung abgeschaltet werden kann. Und so wird letztendlich dann doch die ganze Rede von der Mon Mothma frei empfangbar hinausgestrahlt.
Ja, und sie geht dann halt in der Rede darauf ein, sie fasst das alles zusammen, was passiert. Und dann ist halt, ich will jetzt gar nicht die Rede komplett runter rezitieren. Und sie sagt dann halt wirklich das erste Mal vor dem versammelten Senat, dass alle dem Palpatine auf den Leim gegangen sind. Also das Böse heißt Palpatine.
Und sie gibt ihm einen Namen.
Ja. Und man merkt dann halt so an der Reaktion auch in diesem Senatssaal und so, da hast du schon das Mic gedroppt halt an der Stelle, ne?
Das war absoluter Todes-Mic-Drop-Moment,
Und dann, ich meine, das ist ja das, wo sie jetzt die letzten 6, 7 Episoden, Folgen drauf hingearbeitet hat, mehr oder weniger, dass es genau zu diesem Punkt kommt, dass sie ihren Einfluss, ihre Macht, ihre Größe, die sie auch hat, als Mensch, als Senator nutzt, um das auf den Punkt zu bringen. Weil das eigentlich dem Widerstand viel mehr hilft, als diese ganzen kleinen Scharmützel, die drumherum sind. Und dann auch aufzuzeigen, hier, das in Gorman, das war inszeniert und ihr seid denen auf den Leim gegangen.
Weißt du, was sie ja so geil macht? Sie benutzt halt einen dieser berühmten Sprüche, den wir auch aus anderen, vielen anderen tollen Monologen und Filmen kennen. Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Ne? Sie sagte: The death of the truth is the ultimate victory of evil. Ich finde es ein bisschen blöd, dass sie evil sagt, weil sie damit auf das Böse referenziert. Aber das ist ja ein Kernpunkt ihrer Rede. Sie sagt, die Wahrheit ist gestorben und wir alle hier, die wir hier stehen in diesem Senat, fressen schon sozusagen diese Unwahrheit, die uns vergiftet und die schlecht, die ungesund ist für uns und uns alle hier. Und dann sagt sie, und dann kulminiert sie das Ganze im Prinzip. Das ist die Kernaussage ihrer Rede. Sie sagt, was da gestern passiert ist, war unprovozierter Genozid. Wir haben einfach angefangen, ein ganzes Volk auszulöschen ohne Grund. Und das ist etwas, was normalerweise hier nie stattfinden würde. Aber das, was da passiert ist und von dem wir alle wissen, dass es wahr ist, diese Wahrheit habt ihr aus dieser Senatskammer verbannt und ins Exil geschickt, sagt sie ja im Kern. Und sozusagen, wie konnte es denn dazu kommen, dass wir heute da sind, wo wir sind, ne? Und dann sagt sie am Ende, das haben wir alles dem Palpatine zu verdanken. Er ist dieses Monster, was uns hier hingebracht hat. Und das finde ich halt stark, dass sie dieses First Victory of War is Truth und so Element mit reinbringt. Finde ich alles ziemlich
Und auch
gelungen und
dann
zutreffend.
sehr geil gemacht und dann auch geil inszeniert, wie sie dann da fliehen. Wie sie, Endor hilft ihr dann bei der Flucht.
Oh, so gut, so
Ja,
gut,
einfach
so
gut
gut.
gemacht. Und ich sag mal, das ist jetzt für mich wirklich dann der Startschuss zu den letzten drei Folgen, die wir
Ja.
nächste Woche sehen werden. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sie dann auch den Übergang hinkriegen zu Rogue One, weil der soll ja nahtlos anknüpfen
Nahtlos.
an Rogue One. Und da bin ich echt gespannt, was da jetzt noch für Highlights auf uns zukommen, obwohl ich sagen muss, es ist jetzt wirklich so viel passiert und es sind so viele Eskalationen jetzt schon passiert, auch was einzelne Protagonisten betrifft, dass es eigentlich gefühlt für mich schon schwer wird, da noch mal einen oben drauf zu setzen. Und ich weiß auch nicht, ob sie das vorhaben, da noch mal einen oben drauf zu setzen.
Also, ich bin mir 100% sicher, dass wir nächste Woche ein Flawless Victory bekommen. Das wird perfekt zu Ende geführt, ohne große Ausrutscher und ohne, dass wir uns dann plötzlich danach abends an und sagen, Tim, das kann, ist gerade nicht wirklich passiert, im Negativen. Sowas schließe
Nee,
ich
das
alles
glaube ich auch nicht.
komplett aus.
Also
Wird nicht passieren.
negativ sehe ich das nicht. Ich weiß noch nicht, ob mir dann, ob das
Ich
jetzt
weiß,
der Highlight-Arc war in dem Sinne.
Ich denke, es ist natürlich schon irgendwo wahrscheinlich das große Ding in der Mitte, was man schon irgendwie mit dem Wort Highlight auch passend beschreiben kann. Aber wir wissen, dass Andor auch ja gerade in seinen ruhigen Momenten unglaublich stark ist. Und wie ich denke, wir kriegen im vierten Akt auch noch viele sehr starke ruhige Momente zu sehen, die nachhaltig, ziemlich nachhaltig sein
Ich
werden.
denke mal,
Und stark.
ich will es jetzt nicht kaputt denken oder jetzt nicht irgendwas vorprognostizieren. Ich meine, da sind ja sehr viele Protagonisten, die es im normalen Star Wars Kanon oder wie auch immer es heißt, ja dann nicht mehr gibt. Also so ein Lusens Assistentin, viele,
Saw
viele andere
Gerrera.
rundherum, weiß ich nicht, was jetzt so die nächsten drei Folgen so auf die zukommt hat, ne? Was denen blüht, nenne ich es jetzt mal.
Klar, da ist natürlich, mit denen kann einiges passieren. Und apropos nahtloser Übergang, weil du es angesprochen hast, ich hab ja so diese Idee, ich weiß nicht, ob es wirklich so kommen wird, aber ich habe so diese Idee. In Rogue One trifft ja Jyn Erso und Cassian Andor treffen ja zum ersten Mal beim Widerstand in diesem Besprechungsraum aufeinander. Und ich fände es so cool, wenn es damit endet, dass er sagt, ich muss noch in diese Besprechung, die Tür aufmacht, reingeht, der Bildschirm wird schwarz. Und
Das
weil wir
wäre
wissen ja, als das, oh Gott, ich
so,
falle auf die
irgendwie
Knie.
so in der Richtung wird das auch kommen. Also ich denke mal, dass die
Sowas
sich
in der
da,
Art, ne?
ich meine, die haben das ja schon überragend bei Rogue
Oh,
One am
so
Ende
gut.
gemacht, wie Rogue One nahtlos in Episode 4 übergeht. Und
Es
das
ist
ist,
so godlike.
und ich muss sagen, das ist auch einer der meist Gänsehautmomente, finde ich, im ganzen Star Wars Universe. Also, ihr habt gesehen, wir
Meine
sind
Herren.
alle beide sehr geflasht von den letzten drei Folgen. War
Ihr merkt auch, dass wir uns vor Begeisterung manchmal gegenseitig so ein bisschen aus dem einen oder anderen Detail, der Tim mich mehr als ich den Tim, aber wir müssen uns gegenseitig manchmal wieder ein bisschen so zurück auf die Spur bringen, weil es so viel zu sprechen darüber gibt, so viel nachzuverfolgen, wo man reingehen kann, dass es echt schwer ist, die Einzelteile da rauszunehmen und sich nur auf die zu konzentrieren, ne? Ist echt
wirklich,
schwer.
wirklich sehr schwer. Gerade jetzt, weil in den drei Folgen super viel passiert ist. Und auch da ist rechts und links des Wegesrandes, es ist noch einiges liegen geblieben. Es ist wirklich schwer, da auf alles detaillierter einzugehen, sonst musst du wirklich eine 1:1 Nacherzählung hier starten. Aber
Ja.
so, also mich hat das wirklich sehr abgeholt, muss ich sagen. Sehr abgeholt.
Ist, Absolut. Es bleibt halt einfach weiter auf diesem unglaublich hohen Niveau so stark. Wir haben ständig emotionale Achterbahnfahrten und irgendwie stellt man dann immer wieder fest, ja Mann, das ist einfach das Star Wars, was ich immer haben wollte. Ja. Man muss aber einen Satz dazu sagen, wenn man das sagt, was ich gerade gesagt habe, dann klingt das immer so despektierlich gegenüber dem, was vorher war. Und das ist eigentlich überhaupt nicht wahr. Das Fundament ist, ziemlich viel davon ist verdammt geil und jetzt gibt's halt noch was deutlich Höheres, Stärkeres, Besseres und der Zenit von diesem ganzen Ding ist für mich
Endor. Da schließt sich jetzt ja der Kreis zum Anfang der Folge mit diesem Thema in der Bubble. Wir sind halt ja. In der Bubble, die anspruchsvolle Umsetzung eines geiles Franchises haben wollte. Und ja. die haben wir absolut bekommen. Und ich glaube, auch wir beide müssen jetzt ein paar Jahre mal die Schnauze halten, wenn es Richtung Disney geht. Sie haben ja am Ende doch geliefert, was wir die ganze Zeit haben wollten. Und dann müssen wir halt so diesen Crap wie Boba Fett etc. und Echo Scheid und so, den muss man halt dann akzeptieren. Der ist dann halt für die Leute, die wirklich, wie hat es Andi so schön gesagt, die halt einfach Filme und Serien dafür zu nehmen, leichte Unterhaltung zu haben und das, um den Kopf auszuschalten.
Und das was auch völlig legitim
ist. Was ja absolut legitim ist. Also es kann ja nicht immer alles Oscar-prämierte
Nicht alles muss Arthouse sein.
Ja, muss ja nicht immer Arthouse sein. Aber ab und zu, alle paar Jahre, kann sowas doch mal um die Ecke kommen halt, ne?
Und ohne Mist, die dürfen gern noch 4 Staffeln Echo-Scheid machen, wenn ich dann wieder sowas kriege. Dann okay. Ich kann es ja
ignorieren. Jetzt haben wir schon fast den Abgesang auf die Serie gemacht, ohne dass er zu Ende ist.
Aber nicht den Abgesang. Wir haben unserer Trauer Ausdruck verliehen, dass wir bald abschieden müssen. Wir werden
nächste Woche noch viel höheren Ausdruck bringen können. Ich denke mal,
das wird Tränen geben.
Wir haben das meiste in einer episch langen Folge mal wieder versucht zusammen, die Episode geht fast genauso lang, als hätten wir die 3 Teile einfach zusammengeguckt.
Nur die geht in 4 Minuten ist sie genauso lang wie unser erstes Special, wo wir noch die komplette Staffel 1 mit besprochen haben.
Aber ich muss sagen, das war schon sehr, sehr geil gemacht, die letzten 3 Folgen. Da muss man auch mal länger drauf eingehen.
Ja.
Es ist super gemacht, wirklich top. Man kann auch, denke mal, jetzt wird hier keiner mehr dabei sein, der es noch nicht gesehen hat, man kann das einfach nur empfehlen. Und das ist auf alle Fälle auch eine Serie, die man mit einem Jahr Abstand immer wieder rewatchen kann und nochmal gucken kann. Und ich glaube auch, wenn man die wirklich mal am kompletten Stück mehr oder weniger guckt, ich meine, das packt man ja nicht, das sind ja 12 Stunden, da muss ja Weihnachten den ganzen Tag opfern.
Viele Filme.
Aber das ist sowas, das kann man wirklich, wenn man das nochmal im Stück guckt, zieht es einen, glaube ich, noch mehr rein.
Auch mit dem Wissen, was man jetzt schon hat, das tut dem keinen Abbruch. Das verschlechtert es nicht, dass man so viel schon weiß darüber. Ja. Man kann es super nochmal gucken und weißt ja, ich bin jemand, der kaum etwas doppelt guckt oder liest. Nur Musik höre ich immer und immer wieder die ähnliche Sachen, aber bei Endor kann ich mir sofort vorstellen, auch morgen schon wieder mit Folge 1 anzufangen. Hätte ich überhaupt kein Problem.
Ja.
Das wäre mir nicht langweilig. Ja, deswegen, weißt du was, noch einen interessanten Gedanken hatte ich noch so zum Schluss. Du weißt ja, jedes Jahr gibt es ganz viele Papas und Mamas da draußen, die zum ersten Mal mit Tochter oder Sohn Star Wars gucken und hinter dann dem Kleinen sitzen und ganz gespannt mitverfolgen, wie der eigene Nachwuchs Star Wars kennenlernt. Jetzt stell dir doch mal vor, du hast vielleicht einen Nachwuchs, der schon ein bisschen älter ist und Star Wars noch nicht kennt. Und das Erste, was der jemals davon sieht, ist Endor. Und dann alles andere erst. Stell dir mal vor.
Aber
wie muss so jemand über Star Wars denken?
Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das ein guter Einstieg ist. Weil
ja, nee! Das meine ich. Also darauf will ich hinaus. Wie krass. Ne?
Viel zu erwachsen, viel zu ernst, viel zu tiefgründig an vielen Stellen ist.
Viel zu emotional. Siehst du den Rest. Stell dir vor, du siehst Episode 1, nachdem du Endor gesehen hast. What the hell?
Ja, du denkst, das sind 2 komplett unterschiedliche Franchises halt, ne?
Ja, genau.
Episode 1 mit Clicky Bundy Roboter und Cha-Cha Binks. Und dann vorher hast du sowas, das ist ja, als würdest du einen ab 18 Film gucken, der nächste Film, den du guckst, ist ab 3. Auch vom geistigen
Anspruch, eigentlich, ne? Ich hätte dir eigentlich eben kurz das Mic abdrehen müssen. Weißt du warum? Weil du den perfekten Schlusssatz gerade für heute gesagt hast. Man könnte denken, es wären 2 komplett verschiedene Franchises. Würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen.
Ja.
So nachhaltig hat es ja auf uns gewirkt, oder? Von der Intensität und Unterschiedlichkeit, die es halt einfach hat. Deswegen fand ich deinen Satz gerade so geil. Es passt einfach so schön zum Schluss. In dem Sinne, liebe Leute, nächste Woche gibt's das große Finale. Ich zitter jetzt schon. Es wird emotional, es wird tief, es wird unglaublich. Und ich hoffe, ihr seid alle wieder dabei, wenn wir dann unser 4. Special auf euch loslassen.
Dann bleibt uns gewogen. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß bei der Folge, so wie wir es immer haben.
Jawohl.
Und dann hören wir uns nächste Woche im Finale.
It's the final countdown. Holt alle nochmal Tiefluft. Macht's gut und dann sehen wir uns nächste Woche zum großen Finale.
Macht's gut.